12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur 110. Ausgabe des Countdown-Podcast. Wieder mit dabei ist der Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher.
Und bevor wir mit den eigentlichen Themen dieser Sendung beginnen, müssen wir einen kleinen Metateil einschieben. Denn das mag jetzt für einige überraschend kommen, aber wir werden auch gleich erklären, warum. Ich werde demnächst aus diesem Projekt aussteigen. Das bedeutet aber nicht, dass der Countdown-Podcast komplett endet. Die Gründe dafür sind, ich habe mir das im letzten Wochenende überlegt und habe da viel drüber nachgedacht und habe mir jetzt diese Entscheidung auch nicht einfach gemacht, aber, und das ist vielleicht so eine paradoxe Situation, ich finde, was wir jetzt auch das letzte Jahr nochmal gemacht haben, nach der längeren Pause, wirklich sehr, sehr gut. Hatte aber auch das Gefühl, dass ich persönlich mit diesem Projekt an einem Punkt angekommen bin, wo ich gerne die Zeit, die ich auf dieses Projekt verwende, was nicht wenig ist, für andere Sachen benutzen möchte. Das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr mit Frank irgendwie Podcast möchte oder so, sondern oder dass ich mich nicht mehr fürs Thema interessiere, sondern dass ich einfach denke, okay, wir haben jetzt hier über 100 Folgen gemacht, mehr oder weniger 5 Jahre über das Thema gepodcastet.
6.
Oder 6 Jahre
über das Thema. Sind schon 6.
Also
wir haben im Mai 2015, glaube ich, angefangen.
Es war irgendwie so. Und das Paradoxe ist, ich würde gerne das Projekt an einer Stelle beenden, wo ich noch selber damit zufrieden bin. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt noch weitermachen würde, dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo wir beide und dann schlussendlich auch die Hörenden nicht mehr zufrieden damit sein werden. Und lieber der klassischer Fall von Schluss machen, wenn es am schönsten ist. Und das bedeutet aber nicht, dass das hier die allerletzte Folge des Countdown-Podcast werden wird. Es wird auch nicht die vorletzte. Wir machen gemeinsam noch eine Abschlussfolge in ein paar Wochen, wo wir nochmal auf die letzten 6 Jahre jetzt schon ein bisschen zurückschauen werden, uns anschauen, was haben wir gelernt, was hat sich alles in der Raumfahrt getan, war dann doch ein ganz großer Sprung nach vorne im Vergleich von 2015. Und Frank, du hast ja auch schon Ideen, wie es danach weitergehen wird.
Ja, die Ideen ja, aber die müssen erst noch diskutiert werden. Was auf jeden Fall kommen wird, sind die versprochenen Folgen zu den Raketentriebwerken. Habe ich letztes Jahr versprochen, haben wir noch nicht durchgezogen, wird kommen. Das ist versprochen, das kommt auf jeden Fall. Und alles andere ist nach 2 Tagen noch nicht so klar. Das ist, glaube ich, das kann wohl jeder nachvollziehen, dass man so in 2 Tagen noch nicht so viel sagen kann, wie es dann weitergehen kann. Wie genau, das werden wir demnächst diskutieren. Letztes Jahr, wir haben ja immer noch März 2020, ihr wisst ja, 2019, hatte ich irgendwie so gemerkt, hey, ich habe eigentlich noch nicht viel von der Welt gesehen, auch noch nicht viel von Deutschland. Und ich wollte immer mal fragen, hey, wo wohnt ihr eigentlich? Ich komme mal vorbei. Und vielleicht kann man das ja mal durchziehen.
Jetzt, wo die Pandemie langsam wieder vorbei ist.
Ja.
Genau.
Jo.
Und da kann man sich jetzt bei dir melden.
Da kann man sich melden, genau. Unter frank@countdownpodcast mit oder ohne Bindestrich, ich weiß es gerade gar nicht.
Mit Bindestrich, aber ich schreibe es auch in die Shownotes.
Mit Bindestrich, okay. Also frank@countdown-podcast.de, glaube ich, ne?
Mhm.
Ist es dann und da könnt ihr euch melden. Ihr könnt euch natürlich genauso gut über Twitter oder sonst wie melden. Das ist, Ja, es ist halt, es ist immer ein Projekt gewesen, wo, was soll ich sagen, also ich habe mehr Zeit reingesteckt und du hast mehr Freizeit reingesteckt, ne? Ich glaube, so kann man es sagen.
Ja, das war, es war halt immer eine klare Aufteilung, du bringst die Fachkenntnis, ich bringe den Podcast. Es waren jetzt auch wirklich sehr spannende 6 Jahre, muss ich sagen. Ich denke, ich habe viel gelernt, seit ich damals dich mal gefragt hatte, wie das so ist mit dem Space Shuttle und warum das keine gute Idee ist. Ich glaube, das war eine der, oder warum das keine gute Idee war. Ich glaube, das war einer der ersten Gespräche, die wir hatten. Und ich möchte mich auch bei allen Hörenden bedanken, die sich jetzt, die uns über die letzten 6 Jahre die Treue gehalten haben. Es waren dann doch immer sehr stetige Abrufzahlen, auch über alle Pausen hinweg. Das war immer sehr schön zu sehen, dass dann die Leute auch immer brav wiedergekommen sind, wenn wir wieder gepodcastet haben. Und natürlich haben auch viele Leute gespendet. Es flossen noch über die Jahre sehr viel Geld in dieses Projekt und teilweise konnten wir das dann doch auch gut über Spenden refinanzieren. Durch eine Ironie des Schicksals, ich glaube, eine größere Ironie habe ich nie erlebt in meinem Leben, hat sich jemand just an dem Tag, wo Frank und ich da quasi den, sag ich mal, Wechsel im Countdown-Podcast besprochen haben, entschlossen, uns 100 Euro zu überweisen. War eine anonyme Spende. Trotzdem, falls die Person zuhört, vielen Dank. Das Geld wird natürlich jetzt nicht verjubelt, sondern das gebe ich natürlich alles brav an Frank ab und der wird das dann wahrscheinlich benutzen, um zum Beispiel seine Reisekasse aufzufüllen für das Folgeprojekt, was er ja gerade angekündigt hat. Also es ist auf jeden Fall in guten Händen. Und auch an allen anderen Leuten, die uns zwischen 50 Cent und, ja, wie gesagt, 100 Euro in den letzten 6 Jahren gespendet haben, nochmal vielen Dank. Das ist auch mal eine schöne Form der Wertschätzung. Auch an alle Leute, die uns iTunes-Rezensionen geschrieben haben oder uns nette E-Mails oder Twitter-DMs geschickt haben. Da kam immer sehr viel positiver Zuspruch. Und ich denke, inhaltlich wird das euch auf jeden Fall nicht verloren geben, weil, Frank, dich kann man ja weiter mit den mehr oder weniger gleichen Themen auch bei Golem lesen. Also inhaltlich muss man hier keine Angst haben, dass es hier eine Notversorgungslage der Raumfahrtjournalismus gibt.
Das nicht. Wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen, ob der Podcast langfristig dann fortgesetzt wird nach den Folgen über die Triebwerke, die aber auf jeden Fall kommen. Weil einfach, es ist noch nichts diskutiert, da kann man, ich kann dazu noch nichts sagen. Ich könnte noch nicht mal, wenn ich wollte. Also da ist einfach noch nichts. Ich weiß, dass ich habe einigen Leuten einfach schon vorher Bescheid gesagt, was jetzt kommt. Und ich weiß, es ist traurig. Mhm.
Ja, also es ist auch etwas, wo ich lange drüber nachgedacht habe ich ja schon vorher gesagt, und wo ich einfach glaube, es wird jetzt in diesem Moment etwas schmerzhaft werden, ich glaube für uns alle, aber ich denke, jedenfalls für mich war es langfristig die richtige Entscheidung, weil ich auch viele Ideen habe, die ich nochmal ausprobieren möchte, andere Projekte aufgreifen möchte, und ich denke, dass dieses Projekt, dass wir hier was Gutes gemacht haben, aber ich denke, dass es Zeit war, diesen Podcast jedenfalls für mich zu beenden. Und ich mittlerweile auch fast der Meinung bin, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, für einen Podcast auf einen unendlichen Zeitraum angelegt zu sein, sondern ich mittlerweile auch in meinen persönlichen Projekten hintendiere, eher in Abschnitten zu denken, wo man danach auch sich nochmal belegen kann, ob ein neuer Abschnitt Sinn macht, also Staffeldenken zum Beispiel, ja. Oder mit einem vordefinierten Ende, wie wir es auch bei Märchen von Übermorgen gemacht haben.
Genau.
Ja. Da hatte ich immer das Gefühl, das waren so die besten Projekte, weil man sich da auf eine ganz bestimmte Zeit konzentrieren konnte. Und so gesehen ist es jetzt eine schwierige Situation, natürlich so einen langen Podcast zu beenden. Aber ich denke, für mich ist es auf jeden Fall etwas, wo ich einfach jetzt auch mal durch muss.
Es ist auch vollkommen richtig. Also ich habe zumindest nicht sehr lange versucht, dir das auszureden. Also wenn überhaupt, dann nur mal ganz kurz. wo ich auch selber vorher schon wusste, es ist Unsinn gewesen, aber egal. Es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das ist überhaupt keine Frage. Wie gesagt, so ein Projekt muss irgendwann enden, auf irgendeine Art und Weise. Das ist das Problem mit diesen Lindenstraße und Co. Mhm. Ne? Es ist halt auf Unendlichkeit mehr oder weniger angelegt und nichts ist unendlich. Es ist auf jeden Fall gut. Also es ist traurig, aber es ist auf jeden Fall gut, dass man das zu einem Zeitpunkt beendet, wo es noch traurig ist.
Ja, genau, das ist das. Also es gibt ja auch bei hier Batman Dark Knight diesen Satz, entweder man stirbt als Held oder man lebt lang genug, um der Bösewicht zu sein, und der Countdown-Podcast soll doch lieber als Held sterben.
Jo, also, es hat sich ja doch einiges getan, gerade in den letzten paar Wochen. Die Raumfahrt steht überhaupt nicht still. Wir wissen ja, SpaceX soll den nächsten Mondlander bauen. Das war die ganz große Nachricht zuletzt. Und entsprechend hat SpaceX die Anstrengungen nochmal verstärkt, das Starship jetzt endlich mal wenigstens einmal in einem Stück zu landen. Und das hat geklappt. Das erste Starship, Serie Nummer 15, ist erfolgreich gelandet. Und das ist genauso unspektakulär, wie sich das gehört. Mhm. Hochgeflogen, runtergekommen, senkrecht gestellt, gelandet und tata. So wie sich das halt gehört.
Aber ein bisschen gebrannt hat es ja dann doch noch.
Ein bisschen gebrannt hat es trotzdem noch. Das ist auch ein bisschen komplizierter als bei der Falcon 9, weil bei der Falcon 9, was daraus tropft, ist halt, wenn überhaupt, dann Kerosin, was dann zumindest auf dem Boden ist. Bei flüssigem Methan ist das alles nochmal anders. Das Methan, das verdampft dann. Und ist etwas schwieriger zu löschen. Aber das Ding soll ja auf dem Mond landen, von daher ist das so nicht ganz so schlimm.
Ja, aber soll ja dann auch auf der Erde landen mit hier.
Ja, das auch, aber da sind dann keine Menschen an Bord. Von daher ist das erstmal sekundär.
Gut.
Elon Musk hat auch schon gesagt, das Ding soll nochmal fliegen. Man darf gespannt sein. Ob das dann auch noch klappt, die Entwicklung ist auf jeden Fall noch, es ist noch ein langer Weg. Das ist die erste erfolgreiche Landung gewesen. Jetzt fehlen noch die ersten erfolgreichen Flüge, auch mit Hitzeschutzschild. Hitzeschutzschild war teilweise dabei, mindestens eine Kachel ist runtergefallen. Ich glaube, es waren noch ein paar mehr, ich weiß nicht, wie viele eventuell schon vorher gefehlt haben. Das muss also noch ein bisschen verfeinert werden. Es kann auch sein, dass es einfach daran hing, dass die eine Kachel, die ich da gesehen habe, die runtergefallen ist, halt am Rand von diesem ganzen Feld war. Also es ist nicht einfach mittendrin irgendwo eine Kachel rausgefallen, wie das beim Space Shuttle der Fall war. Vielleicht werden die anderen dann gegenseitig gehalten und dann gibt es da sicherlich noch Möglichkeiten, das besser zu machen. Aber alles in allem doch sehr, sehr vielversprechend, was den Teil angeht. Wie gesagt, jetzt kommen die Flüge, wo dann richtig Belastung drauf ist, weil ja, bis jetzt das Ding ja bloß hochgeflogen und dann relativ vorsichtig wieder runtergeglitten, wie so ein Fallschirmflieger. Ja, und wenn man dann mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Atmosphäre fliegt, ist das nochmal eine ganz andere Sache.
Also dann diese ganzen Max-Q-Sachen, die jetzt erst noch kommen.
Genau, zum Beispiel. Und halt hohe Temperaturunterschiede zwischen Unterseite, Oberseite. Überhaupt das ganze Hitzeschutzschild, die Probleme mit den Raptor-Triebwerken scheinen ja ein wenig kleiner geworden zu sein, die wurden ja auch nochmal überarbeitet für SN15, genauso wie Avionik und allem möglicher Kram. Es wird auch eine neue Nase geben für die späteren Flüge, weil das waren ja bis jetzt alles Provisorien. Ich glaube, bei den Flossen, Flügeln, wie auch immer, wird sich sicherlich auch noch einiges tun müssen. Da ist es ja ganz genauso. Es ist einfach bloß erstmal, ja, es hat die richtige Form, aber die Konstruktion ist sicherlich noch nicht endgültig. Allein schon, weil die in der Form sicherlich nicht die Hitze aushalten. Ja, also da ist noch viel zu tun und die wollen ja 2024 fertig sein. Das ist sehr ambitioniert, nach wie vor.
Ja, es klang jetzt auch so in den letzten Tweets von Elon, dass jetzt zu landen und so, dass das im Grunde ein kleinerer Teil war und jetzt im Grunde die eigentliche Arbeit kommt, den Rest noch zu schaffen, bis man dann wirklich orbitalen Flug hinbekommen hat.
Ja, genau. Das ist auch so. Und er hat ja auch von Anfang an gesagt, da werden noch viele Starships irgendwie kaputt gehen.
Ja. Und wie weiß man schon, wann jetzt der nächste Start stattfinden soll?
Irgendwann in den nächsten 1-2 Wochen, ich habe keine Ahnung.
Aber dann SN16 und nicht nochmal SN15.
Das weiß ich nicht. SN15 soll relativ bald fliegen, glaube ich. Wäre ja auch sinnvoll. Ich meine, die Dinge sollen ja möglichst schnell wiederverwendet werden. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Es wurde runtergenommen, aber ich... Es stand jetzt auch wieder da, wurde irgendwie, weil es irgendwie auch schlechtes Wetter gab, blieb das Ding dann auf so einem bestimmten Stand stehen, aber ich habe es tatsächlich nicht näher verfolgt. Ich war in Gedanken etwas anders, etwas ein bisschen woanders in den letzten Tagen.
Ja, also dann werden wir sehen, wenn es fliegt und ist ja dann auch eine... Grunde eine gute Klammer zu dem Projekt hier. Ich meine, wann war die erste Landung der Falcon 9, die erste erfolgreiche? Das war doch ziemlich zu Anfang.
Die war Dezember. Projekt. Das war Dezember 2019. Ja, 2019 sage ich, 2015. Das war die erste Landung. Wir haben damals noch begleitet, wie eine Rakete nach der anderen verschollen ist. Und dann bei der 20. Falcon 9 Rakete hat zum ersten Mal die Landung geklappt. Mit Block 3. Block 2 war die verlängerte Version, also Falcon 9 zur Erinnerung war am Anfang eine ziemlich kleine Rakete, ungefähr so groß wie jetzt die Neutron-Rakete von Rocket Lab werden soll, also so 300 Tonnen Startgewicht und entsprechende Triebwerke. Die Triebwerke wurden dann ja nochmal abgelöst, damals noch Merlin 1C Triebwerke, wo die Turbopumpe noch von Barber Nichols kam. Also da hat man die Turbopumpe, was ja so das diffizilste Teil ist, von außen eingekauft, weil die halt erfahren waren und die hatten schon in letzter Zeit 2-3 Triebwerke gehabt damals in der gleichen Größenordnung mit den gleichen Treibstoffen, ähnlichen Druckverhältnissen. Entsprechend ging die Entwicklung da recht schnell. Und konnten das erstmal für das Merlin-Triebwerk benutzen, aber haben halt gesehen, naja, wenn sie selber was machen, dann können sie das deutlich besser. Und das haben sie dann mit dem Merlin 1D-Triebwerk gemacht. Und da gab es dann die Falcon 9 Version 1.1. Damals hieß es Block 2. Die Benamung ist ganz furchtbar, also wie auch immer. Die war dann halt mal eben so reichlich 50% größer, was ein Wahnsinn war. Also da hat man sich doch schon sehr die Augen gerieben, wie viel größer die Falcon 9 plötzlich wurde. Ja, und dann halt, wie gesagt, die sollte von Anfang an für Wiederverwendung da sein, zumindest für die Erprobung der Wiederverwendung. Die erste Falcon 9 hatte noch Fallschirme, das hat ja nicht geklappt. Und dann hieß es halt, ja gut, wir versuchen es mit Neustart der Triebwerke. Und das hat man dann stückweise entwickelt, neu gestartet, hat festgestellt, naja, man kriegt ziemliche Rotationen da rein. Das liegt auch daran, dass man Überschallflug in die Atmosphäre reinkommt und im Überschallflug, da reagiert dann alles ziemlich empfindlich. Man kriegt relativ schnell irgendwelche Drehmomente rein, die man dann irgendwie auch wieder ausgleichen muss. Das hat man am Anfang mit den Reaktionsdüsen gemacht. Die haben nicht ausgereicht, deswegen haben die sich immer sehr stark gedreht kurz vor der Landung. Und dann hat man mehr Treibstoff dafür gegeben und dann hat man gesagt, nee, wir brauchen hier irgendwie ein bisschen mehr und hat dann die Gitterflossen genommen. Dann hatte man die Gitterflossen gehabt und die haben auch funktioniert. Waren damals noch aus Aluminium. irgendwann waren sie dann aus Titan, weil das Aluminium angefangen hat zu brennen, wenn man etwas sportlicher unterwegs war bei der Wiederverwendung. Dann hat es geheißen, naja gut, okay, wir haben den ersten Block 3 gelandet und wiederverwendet und wir haben jetzt gelernt, wie das besser geht. Und hat dann Block 4 entwickelt und Block 5 entwickelt. Und bei Block 5 hieß es dann, ja, den kann man dann 10-mal wiederverwenden. Dann muss es eine Generalüberholung geben oder auch nicht. Aber das war so gedacht, naja, so 10 Flüge bis zur ersten Generalüberholung. Und ausgelegt für 100 Flüge. Und jetzt in der Woche, am Wochenende, ist zum ersten Mal eine Falcon 9 Rakete zum 10. Mal geflogen. Das war die B-1051, glaube ich. Zum 10. Mal geflogen, 2019, glaube ich, zum ersten Mal. Und jetzt halt wieder. Es gibt zwei Raketenstufen, die 9-mal geflogen sind. Letzte Woche Dienstag ist die andere Raketenstufe zum 9. Mal geflogen. Und diese beiden Raketenstufen haben zusammen die Hälfte der Starlink-Satelliten gestartet. Also über 800.
Also diese beiden Flüge oder die beiden Stufen insgesamt mit allen Flügen?
Die beiden Stufen, die beiden Stufen im Verlauf ihres Lebens. Mhm. Und außerdem noch Dragon Demo 1, ich glaube das war B-1051, die Dragon Demo 1 geflogen hat, also als der Crew Dragon zur ISS geflogen ist, ohne Menschen an Bord. Mhm. Der andere, Telstar und noch ein paar andere kleine Satelliten, die letzten 10 Satelliten der Iridium Next Konstellation sind mitgestartet. Radarsat Konstellation ist mitgestartet und ansonsten glaube ich, komplett halt Starlink Satelliten, was ja dafür ausgelegt war. Die haben auch die ersten wiederverwendeten, die Payload Fairings, die Nutzlastverkleidungen getestet und gezeigt, hey, das geht. Also man kann eine Nutzlastverkleidung auch im Meer landen lassen und die aus dem Meer fischen und trotzdem noch wiederverwenden, ohne dass das heißt, dass das nicht mehr funktioniert. Die Magie löst sich nicht im Wasser auf, auch nicht im Salzwasser. Und
Und was ist der Grund, warum man das jetzt auf 100 Flüge beschränkt, wenn man eh nach 10 nochmal eine Generalüberholung macht?
Weil man eine Zahl nennen wollte.
Okay, also das bedeutet,
also das ist einfach nur so, wenn man hat so gedacht, naja, für 100 sollte es reichen, mal schauen, wie die Realität aussieht. Das gilt natürlich auch mit der Generalüberholung. Ich habe ab und zu mal so Kommentare gehört wie, naja, so richtig viel ist nicht kaputt gegangen. Wie es mit den Triebwerken aussieht, weiß ich im Einzelnen nicht.
Naja, wahrscheinlich wird man dann nach dem 10. Mal sehen, dass es bestimmte Teile gibt, die man öfters austauschen muss und dann nach dem 20. Flug weiß man schon, okay, die Sachen müssen wir uns schon gar nicht mehr so groß anschauen, weil die eh nicht groß beansprucht werden.
Ja.
Und dann werden wahrscheinlich die Generalüberholungen auch immer schneller pro Zyklus. Und das ist ja wahrscheinlich dann einfach eine Frage vielleicht auch der Materialermüdung.
Ja, klar. Irgendwann werden die ermüden. Es ist letzten Endes das gleiche Metall, das auch in Flugzeugen benutzt wird. Und von Flugzeugen ist das bekannt, dass die eine begrenzte Zahl von Flügen aushalten. Einfach weil so ein Flugzeug, das startet halt auf Meeresniveau oder wo auch immer, auch wenn man im Gebirge ist, irgendwie auf 2000 Meter Höhe oder so, der Druck ist ein bisschen niedriger, aber immer noch ziemlich hoch. Und dann fliegt man auf 12 Kilometer hoch oder auf 10 Kilometer hoch und hat plötzlich nur noch so ein Viertel vom Normaldruck außen und entsprechend muss dann die Hülle des Flugzeugs innen sehr viel Druck aushalten und die bläht sich entsprechend auf und wenn es wieder runter geht, dann schrumpft sie wieder zusammen. Das Material arbeitet die ganze Zeit und mit der Zeit entstehen so Mikrofrakturen da drin und irgendwann ist kaputt. Da hatte man insbesondere am Anfang der Luftfahrt doch große Probleme damit. Es gab das eine oder andere Flugzeug, das dann als Cabrio gelandet ist. Was nicht unbedingt schön war. Ich glaube, bei einem Flug ist zum Glück auch niemand gestorben, bei den anderen dann doch. Also da gab es schon viele Unglücke in der Richtung und früher oder später wird das sicherlich auch die Falcon 9 treffen. Wird man sehen. Vielleicht findet man es auch einfach bei der Untersuchung. Ich bin mir sicher, ich meine, es liegt ja immer so ein Monat oder sowas zwischen den einzelnen Flügen. Ich glaube, der Rekord liegt bei 27 Tage. Dass man da auch mit Röntgengerät, Ultraschall und so weiter sich die Raketen, das Material anschaut. Und natürlich ist es auch mit Absicht so, dass die Falcon 9 Raketen, die jetzt am meisten geflogen sind, immer nur Starlink-Satelliten hatten, weil SpaceX hat da nicht viel zu verlieren gehabt, ne?
Ja, aber es ist ja dann auch eine Demonstration.
Also SpaceX, SpaceX hatte was zu verlieren, aber halt nicht gegenüber jemand anderem.
Genau, und das ist ja wahrscheinlich dann auch eine Demonstration für potenzielle Kunden, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier 10-mal unsere eigenen Satelliten mit dem gleichen Booster gelauncht und ist nichts passiert. Und wahrscheinlich sind dann auch danach jetzt Kunden bereiter, einen Booster zu nehmen, der vielleicht auch schon mal 5 oder 6-mal geflogen ist.
Ja, und das gilt sogar für die NASA und das gilt auch für das US-Militär. Die das beide schon gemacht haben inzwischen. Also es ist tatsächlich so, dass Wiederverwendung einen gewissen Normalitätsstatus erreicht hat.
Jedenfalls bei SpaceX. Ich habe in deinem Artikel gesehen, hast ja dann auch am Schluss erwähnt, dass bei der ESA Wiederverwendung ab 2030 eingeplant ist.
Ja, das ist so Ariane Next. Und ja, 2030 ist ja nur so ein, ja. Es ist ja nur so perspektivisch irgendwie, ja, dann irgendwann. Also, ja, da tut sich nicht so viel. Ob es Ariane Space bis 2030 oder Ariane Spass bis 2030 noch gibt, das ist dann durchaus eine andere Frage. Also, das wären sehr interessante Zeiten. Was das angeht, weil es ist überhaupt keine Frage, dass Ariane Spass die Zeichen der Zeit völlig verpasst hat. Das habe ich ja damals auch schon auf der ILA 2016 gesehen, als ich mich mit dem Herrn Jürgen Ackermann, und zwar ein anderer Ackermann, nicht der mit den Banken, glaube ich zumindest, unterhalten hatte, der da halt sehr davon überzeugt war, dass Ariane Spass jetzt auch dass die Ariane Group, die damals neu gegründet wurde, weil davor war es ja Airbus Safran Launchers, also damals habe ich auch noch, alles war so neu, dass ich damals noch die Visitenkarte mit Airbus Safran Launchers in die Hand gekriegt habe. Die waren halt davon überzeugt, hey, wir sind jetzt auch sowas wie SpaceX. Zumindest in der Außendarstellung. Und damals war ja auch die Preisvorgabe war ja damals auch so in der Größenordnung von der Falcon 9. Und ich hatte halt gefragt, ja, wie wollt ihr das eigentlich erreichen? Weil das Konzept, das ihr vorgelegt habt, das war ja nicht so doll. Und ich glaube, in den ersten Folgen wird man das vom Podcast, habe ich da ja auch schon das so dargestellt, dass das nicht sehr glaubwürdig war. Und oh Wunder, es ist genauso gekommen, wie ich es gesagt habe, wo ich jetzt nicht denke, dass das eine große hellseherische Leistung war.
Ja, aber ich denke, das Thema Wiederverwendung ist auch etwas, was so in den letzten 5 bis 6 Jahren sich wahrscheinlich die Raumfahrt am meisten geprägt hat. Also von das erste Mal landet eine
Rakete. In ein paar Tagen fliegt Rocket Lab nochmal die nächste wiederverwendete Electron.
Also eine Electron, die schon mal geflogen ist.
Nee, Blödsinn. Nein, die nächste Electron, die geborgen wird dann aus dem Meer. Mhm. Weil die erste wurde ja aus dem Meer geborgen und da hat man dann gesagt, die Fotos würden wir euch gerne zeigen, aber Teile von der Triebwerksverkleidung sind einfach weggeschmolzen und das ist so nackig, das wollten wir euch nicht zeigen. Das ist ja dann nicht mehr anständig, ne? Und jetzt hat man halt ordentliche Hitzeschutzschilde dorthin gebaut und war aber insgesamt sehr positiv davon überrascht. Erstens, dass man überhaupt irgendwas hatte, das man wieder aus dem Meer gekriegt hat, und zweitens, Ja, in was für einem guten Zustand das war. Also wer weiß, vielleicht machen die es dann genauso wie SpaceX, weil SpaceX hat ja dann auch vor kurzem gesagt, okay, Mystery und Mischief, also Mystery und also Geheimnis und
Schabernack.
Und Schabernack, genau. Geheimnis und Schabernack haben genug Schabernack getrieben. Das ist sinnvoller, wenn wir einfach die Nutzlastverkleidung aus dem Meer fischen. Und so schlimm ist das Meerwasser dann doch nicht. Und wer weiß, vielleicht ist das bei kleinen Raketen dann auch so. Muss man schauen. Bei der Electron wird dann auch ein Decelerator dabei sein. Den hat man auf den Render-Grafiken von Rocket Lab am Anfang immer gesehen. So ein eiförmiger Ballon-Dingsi, dass das Ding halt schon im Flug in höheren Atmosphärenschichten wahrscheinlich schon ein bisschen abbremst, einfach dadurch, dass es mehr Oberfläche hat und damit mehr Reibung hat. Da muss man schauen, was genau das ist. Also irgendwie so Details wollen sie nicht nennen. Keine Ahnung. Wird man sehen.
Ja. Also dann wird das die zweite Firma, jedenfalls die zweite New Space Firma, die Wiederverwendung erfolgreich einsetzt.
Mehr oder weniger, zumindest für orbitale Flüge.
Ja, stimmt. Ich glaub, wir haben ja noch Blue Origin. Ich glaub, du weißt. Ja, ja.
Genau.
Da kommen wir, sind wir genau auf der richtigen Spur. Blue Origin, die bewegen sich halt auch manchmal Richtung, bisschen Richtung Fortschritt.
Du darfst nicht vergessen, Blue Origin war ja die erste Firma, die erfolgreich eine Raketenstufe gelandet hat. Zumindest, wenn man die NASA-Experimente, verdammt, wie heißt das Ding, mit der DCX ausblendet, die ja mehrfach geflogen ist, aber halt bloß auf irgendwie so 3 Kilometer Höhe oder so. Die New Shepard ist natürlich in den Weltraum geflogen, also zumindest mal für ein paar Sekunden.
Ja, ja,
und dann gelandet. Und das war die erste gelandete Raketenstufe, die im Weltraum war. Hey, hey.
Genau, aber Blue Origin, bevor wir zu ihren Unternehmungen im Weltall kommen, machen sie erstmal einen kleinen Ausflug in den Gerichtssaal, denn Blue Origin und Dynetics protestieren zumindest gegen die Vergabe von der Mondlandung an SpaceX und ja, sagen, das war so nicht gerecht.
Ja, das war alles total ungerecht und es ist jetzt auch rausgekommen, wie viel die verlangt haben. Also Blue Origin hat 6 Milliarden verlangt. Für Dynetics ist der genaue Preis nicht bekannt, aber er soll noch deutlich höher gelegen haben. Ja, und im Prinzip haben die natürlich technisch jetzt nicht so, also sie sagen halt, okay, wir wurden unfair bewertet. Es wurden die Kriterien im Nachhinein nochmal geändert. Die Wettbewerbskriterien, weil da hieß es ja, nee, also der Preis, der spielt nur die zweite Rolle. Und wenn ihr jetzt aufgrund des Preises sagt, dass nur noch ein Mitbewerber einen Vertrag kriegt, dann wurde ja jetzt alles geändert. Und das ist ja total unfair und deswegen muss jetzt alles eingestellt werden. Und ich glaube, die, zumindest was so die Zahlungen und sowas angeht, wurde es auch eingestellt. Also insofern ist der Protest dann natürlich wirksam. So wie es jetzt aussieht, läuft es wohl darauf hinaus, dass Blue Origin und Dynetics erreichen wollen, dass mindestens noch ein zweiter Mondlander finanziert wird, für schlappe 10 Milliarden oder so. Woher das Geld kommen soll, ist eine zweite Frage. Wer weiß.
Was ja im Grunde auch der Wunsch der NASA war, wie jetzt beim Hearing, beim Senate Confirmation Hearing von Bill Nelson rauskam, dass sie ja, oder schon davor, dass sie ja gerne auch Blue Origin den Zuschlag gegeben hätten, aber ihnen dafür das Geld gefehlt hat.
Ja, wer ist schuld? Naja, die US-Politik allgemein, die Verfassung der US-Politik, weil es war ja einfach so, dass die genau wussten, okay, wir brauchen 3 Milliarden und wir geben euch 800 Millionen. Es hat jeder gewusst, okay, gut, das Geld reicht einfach nicht, hinten und vorne nicht. Und dann hat halt diesmal Kathy Löser gesagt, wir haben gesehen, wie das bei der bei Commercial Crew gelaufen ist, wo es ja genauso war, wo man ja auch gesagt hat, nee, wir geben jetzt erstmal SLS das Geld, weil das ist ja viel wichtiger. Und dann wurde halt Commercial Crew hinten angestellt und oh Wunder, es hat sich um Jahre verzögert, weil einfach das Geld nicht da war. So ähnlich kann das dann auch hier laufen, bloß dass Kathy Löser es halt gesagt hat, naja, SpaceX hat so viel geboten, dass wir es uns im Prinzip leisten können, warum reden wir nicht mit denen zuerst, was ja sinnvoll ist, nochmal was völlig anderes als gerichtsfest, und da darf man jetzt gespannt sein, aber ich glaube, völlig abgeneigt ist die NASA ja nicht.
Ja, vielleicht ist das auch so ein Schachzug von Blue Origin und der NASA gemeinsam, dass sie quasi die Geldgeber mehr oder weniger gemeinsam erpressen wollen, ihnen mehr Geld zu geben. So nach dem Motto, wenn ihr uns nicht noch mehr Geld gibt, dann bekommt ihr gar keine Mondlandung.
Ja, möglich. Durchaus möglich, ja. Wobei, so wie es zurzeit aussieht, SpaceX da ja durchaus ein großes Interesse hat, das zu bauen, alleine schon deswegen, weil die ja zum Mars fliegen wollen und das so die perfekte Stufe dazwischen ist.
Ja klar, dass SpaceX da das gut findet, dass nur sie den Zuschlag bekommen haben, das kann ich mir vorstellen. Ist natürlich dann auch gut, die Konkurrenz so direkt auszustechen, aber ich kann mir vorstellen,
die Konkurrenz ist egal, weil also Elon Musk gerade hat ja sowohl bei SpaceX als auch bei Tesla immer wieder gesagt, hey, wir hoffen drauf, dass die Konkurrenz uns nacheifert. Wir zeigen euch, wie es geht oder wie es gehen kann. Hoffentlich gibt es bald Leute, die es genauso machen. Das ist bei Tesla etwas erfolgreicher gelaufen als in der Raumfahrt.
Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass SpaceX es nicht gut findet, dass sie als alleiniges Unternehmen den nächsten Menschen auf den Mond bringen dürfen.
Gut finden die das mit Sicherheit, ja.
Ja, und klar sagt Elon Musk, ja, kann die Konkurrenz uns gerne nachmachen, wir gehen voraus, aber dass SpaceX nicht daran interessiert ist, dass Blue Origin auch nochmal einen Mondlander finanziert bekommt, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Bin ich unentschieden. Ich glaube, das ist denen ähnlich egal wie beim Boeing Starliner oder so. Die sind halt auch noch mit da, klar, aber ich meine, in Anbetracht dessen, wie die so agieren, ist sowieso klar, dass SpaceX da etwas schneller ist. Das ist jetzt wirklich einfach nur so dahergesagt, aber die Erfahrung in den letzten Jahren sagt es halt dann doch irgendwo, dass diese Firmen wie Lockheed Martin und Boeing und Northrop Grumman dann doch sehr viel länger brauchen in der Entwicklung als das, was sie jetzt hier angekündigt haben. Und es ist ja selbst für die Verhältnisse von SpaceX, das ist ja sehr, sehr kurz.
Ja, das, was mich jetzt so ein bisschen gestört hat, waren jetzt die Überschriften, die da rausgepurzelt sind aus diesem Thema, nämlich, dass es dann heißt, ja, Jeff Bezos und Elon Musk streiten sich jetzt um die Herrschaft des Mondes. Also es geht einfach darum, dass zwei Firmen oder drei in diesem Fall sich über Vergabe von Regierungsverträgen streiten, was ja erstmal so nicht viel mit Elon Musk und Jeff Bezos persönlich zu tun hat, außer dass die in den Medien gerne als das Gesicht der Firma dargestellt werden.
Ja, aber es geht schon etwas tiefer. Also ich meine, Jeff Bezos hat ja nicht umsonst gesagt, gut, ich ziehe mich ein bisschen aus Amazon zurück, damit ich mich mehr um Blue Origin kümmern kann. Er wollte ja von SpaceX Gwynne Shotwell abwerben. Ach, 2016. Ja, das kam jetzt vor kurzem raus, weil irgendwer so ein Enthüllungsbuch über Blue Origin geschrieben hat.
Der Fuchs.
Hat sie natürlich sehr schnell abgelehnt.
Aber zeigt natürlich auch, wie gut Gwynne Shotwell für SpaceX ist.
Ja, natürlich. Also Gwynne Shotwell, wenn man, also ich empfehle ja durchaus Erik Berger, Liftoff.
Mhm.
Das Buch sollte man sich wirklich mal als SpaceX-Fan irgendwie oder auch als Nicht-SpaceX-Fan kaufen und durchlesen, weil da steht halt Elon Musk auch nicht im Vordergrund, sondern eher ein bisschen im Hintergrund. Und Gwynne Shotwell, die war ja davor schon in einer anderen Raumfahrtfirma, eher so auf Blue Origin Niveau im Sinne von halt in den Weltraum, aber nicht in den Orbit. Und die ist da rein und hat erstmal so ihren Umsatz verzehnfacht. Und da kam der Königsmann, war in der gleichen Firma und ich glaube noch ein, zwei andere. Also ja, das hatte durchaus noch Hintergrund.
Ja, also das finde ich, ich finde es halt aber problematisch, das einfach immer nur auf diese beiden Personen zu reduzieren. Klar stehen die da im Hintergrund und sind so die Leute, die das vorantreiben, aber schlussendlich sind dann solche großen Firmen immer noch mehr als nur ihre Gründer. Und
da, ja, aber es ist ein Unterschied. Also Jeff Bezos ist halt hands-off. Genauso wie Richard Branson. Also das sind halt beides Leute, die sehr viel Geld haben, aber sehr wenig Ahnung von der Raumfahrt. De facto. Entsprechend auch nicht viele Entscheidungen treffen können, außer halt zu sagen, wer soll denn jetzt hier die Entscheidungen treffen? Und Jeff Bezos hat da halt ein schlechtes Händchen gehabt, weil er jemanden sich ausgewählt hat, der dann nur Leute kannte bei Lockheed Martin und so. Old Space Leute, die dann die Firma praktisch auch genauso betrieben haben, wie halt, wie das schon bei Lockheed Martin der Fall war und Northrop Grumman und natürlich dann auch die entsprechenden Verbindungen geknüpft haben, mit denen sie dann diesen Mondlander mit dem Nationalteam da bauen wollen und ja, entsprechend läuft es dann halt sehr vorsichtig. Aber halt gleichzeitig überdimensioniert, halt so diese typischen Kombinationen, die man aus der klassischen Raumfahrt halt kennt. Und das liegt halt daran, dass Jeff Bezos sich selbst zu wenig in der Raumfahrt auskennt, als dass er da kompetente Entscheidungen wirklich treffen könnte. Und genauso lief es ja bei Richard Branson, der jetzt über 1 Milliarde ausgegeben hat, um diese kleine Rakete da zu entwickeln. Die ja. Launcher One, ne?
Ja.
Also, ja, es ist halt, und bei SpaceX ist es halt so, dass Elon Musk willens ist, sich hinzusetzen, sich in die Technik reinzugraben und das so weit zu machen, dass er zumindest kompetent genug ist, um Entscheidungen zu treffen und Leute zu finden, in Leuten zu sehen, ob sie kompetent sind, Entscheidungen zu treffen oder nicht. Was ein anderes Niveau ist, als selbst sich so weit auszukennen, dass man alles machen kann. Das kann er nicht. Es kann sowieso niemand. Also da eine gewisse Spezialisierung braucht man. Aber das ist halt das, was Elon Musk kann. Halt sich hinsetzen und gucken, okay, wer kennt sich jetzt hier wirklich aus? Was sind so die Implikationen von bestimmten Entscheidungen? Dann trifft er halt die Entscheidung und manchmal liegt er auch falsch. Und dann sagt er halt, oh Mist, da habe ich Scheiße gebaut. Und das hörst du halt bei den anderen nicht, weil sie halt gar nicht wissen, ob sie Scheiße gebaut haben, weil sie dafür nicht kompetent sind. Entsprechend können sie dann halt auch nicht sagen, ja, da habe ich Mist gebaut, weil auf das Niveau kommen die noch gar nicht mal. Und das ist nicht böse gemeint, das ist einfach so. Es ist so, ja, wenn du dich in dem Feld nicht wirklich auskennst, dann kannst du auch diese Verantwortung nicht mehr übernehmen. Und dann kannst du auch nicht erkennen, ob du jetzt die Verantwortung hättest übernehmen können oder müssen an einer bestimmten Stelle, sondern das verschwimmt dann halt alles, weil da fehlt einfach das Wissen dafür.
Ja, naja, also das Wissen, zu wissen, wer es weiß. Also nicht nach dem Motto, ich weiß, wie ich diese Rakete baue, sondern ich kann einschätzen, ob die Leute, die ich hier anstelle, wissen, wie meine Rakete baut.
Ja, genau. Und dafür muss man sich halt tatsächlich auch auf der Sachebene auskennen und nicht nur auf der Management-Ebene und so persönliche Also so menschliche Einschätzungen und so, ne? Es ist halt am Ende dann doch egal, wenn jemand sehr charismatisch ist, sich aber mit der Technik nicht auskennt, naja, dann kann er halt die Entscheidung dann trotzdem nicht treffen. Auch wenn er auf dem Papier vielleicht geeignet ist, persönlich überzeugt hat und so weiter. Und dann halt trotzdem nicht der Mensch, nicht der richtige Mensch dafür ist, um die entsprechenden Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Aber Blue Origin hat jetzt auch bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Ticket an eine Nicht-Blue Origin-MitarbeiterIn verkaufen möchten.
Ja, das ist eine andere Geschichte. Noch so ein Ding, wo ich sage, Jeff Bezos. Was für ein Typ.
Jeff Bezos
ja,
ist auch nur ein Mensch.
Ja, er ist auch nur ein Mensch, aber kein sehr sympathischer.
Ich glaube, das sind die wenigsten, die über 1 Milliarde an Geld besitzen.
Ja, aber er ist halt auf eine Art und Weise unsympathisch.
Du willst mir sagen, er ist auf eine Art und Weise unsympathisch, die ihn nicht sympathisch macht. Im Gegensatz zu Elon Musk, der auf eine Art und Weise unsympathisch ist, die ihn wieder sympathisch macht.
Ja, so ungefähr, ja. Das Ding ist halt, er versteigert jetzt dieses Ticket. Also vor allen Dingen, Jeff Bezos hat gerade eine Yacht in Auftrag gegeben. Für 500 Millionen Dollar. Das ist so viel wie, ihr kennt ja noch die Ever Given, das große Containerschiff da. Ne? Für diesen Betrag kann man 3 davon kaufen.
Und man bekommt mehr Platz als wahrscheinlich bei der Yacht.
Ja, höchstwahrscheinlich. Das sind so die Größenordnungen, was der an Geld so hat und ausgibt. So, und jetzt stellt er sich hin und sagt, wir versteigern das Ticket. Das erste Ticket, also es sollen irgendwie, ich glaube 6 Leute passen rein, 5 Leute sollen Blue Origin-Angestellte sein und beim ersten Testflug mit Menschen. Und halt ein Mensch aus der Zivilbevölkerung, der sich das Ticket ersteigert. Und das Geld soll dem von Blue Origin gegründeten Club for the Future zur Verfügung gestellt werden, die sicherlich eine edle Mission haben und Kinder und Jugendliche in Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und so weiter, halt STEAM, wie man sich so schön nennt, also die MINT-Fächer sind das, glaube ich, auf Deutsch, die darin ausbildet. Und das ist ja alles schön und gut. Aber verdammt nochmal, wenn das so wichtig ist, warum zur Hölle hast du dann nicht von deinen 500 Millionen für deine Yacht 100 Millionen abgezweigt und die in diesen Club gegeben, wenn das so wichtig ist? Und da merkt man einfach, ja, nee, so richtig wichtig ist es ihm wohl nicht.
Ach. Ist vielleicht Philanthropie einfach nur Geldwäsche mit anderen Mitteln?
Ja,
aber wir sind ja eh schon der Meinung, dass Blue Origin an sich eine
Abschaffungsgesellschaft ist. Ja, klar. Es ist halt schon an sich so wenig Geld. Ne? Also, wenn das so wichtig ist, dann kann man dann auch irgendwie sagen, naja gut, ich gebe mal einen 3-stelligen Millionenbetrag da rein. Das ist ja, es tut dem ja nicht weh. Und stattdessen macht er hier so kleinen Krümelkram und versucht damit, sich irgendwie als großer, großzügiger Mensch hinzustellen. Naja, gut.
Aber ist doch immer so, das ist doch jetzt nichts Neues. Also das macht ja Bill Gates genauso.
Ja, gut. Bill Gates habe ich nicht verfolgt, was genau der macht mit seiner Bill und Melinda Gates Stiftung, die ist jetzt so.
Ja, doch,
die gibt's noch. Wie es mit der jetzt weitergeht.
Doch, die haben schon gesagt, die werden die Stiftung weiterführen. Naja, die Sache ist ja, also was ich jetzt neulich von ihm gehört habe, ist ja, dass ja Oxford ihren Impfstoff, was ja jetzt der AstraZeneca-Impfstoff ist, Open Source machen wollte. Und dann ist Bill Gates da mal reinmarschiert und hat gesagt, nee, tut das nicht. Und dann haben sie es nicht getan. Und jetzt hat er sich ja auch öffentlich dafür ausgesprochen, dass Länder, die das sich nicht so direkt leisten können wie die Industrienation, nicht kostenlos oder Open Source Impfstoff bekommen. Also er ist einer der Gegner der Patentfreigabe von Impfstoffen. Und es gibt ja auch, so sehr schöne Recherchen, die zeigen, warum seine Malaria-Kampagne nicht so wirklich nachhaltig angelegt ist. Diese Geschichte, dass er die Hälfte seines Vermögens verschenken wollte, dass das auch alles ein bisschen Blödsinn ist. Er ist ja zum Beispiel auch der größte Besitzer von Land in den USA, von Agrarland.
Hm. Ja, klar, das hat sich ja auch gelohnt, als dann irgendwann hier Bioethanol vorgeschrieben wurde und so. Ja, ich muss sagen, bei Pharmaindustrie, ich bin da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil ich halt dem Derek Löwe folge. Derek Löwe oder irgend sowas. Mhm. Der halt da in der Forschung arbeitet und da sicherlich mehr Einblick hat. Und der sieht halt, wo das Geld hingeht, und das Geld geht halt tatsächlich schon in die Medikamentenforschung rein. Ob das nun in allen Einzelfällen wirklich sinnvolle Medikamentenforschung ist, eine zweite Frage, aber sie ist zumindest so sinnvoll immer gewesen, dass man halt mal eben so einen Impfstoff entwickeln konnte in Rekordzeit. Also ganz daneben ist das nicht, wo das Geld hingeht. Wie gesagt, die Mengen sind eine ganz andere Frage, und gerade in den USA ist alles jenseits von Gut und Böse.
Aber es bringt der schönste Impfstoff bringt einem ja nichts, wenn er nicht bei den Leuten ankommt. Und ja, ich sag mal, auf die Weltbevölkerung verteilt haben nur ein Bruchteil der Menschen überhaupt Zugang zu Impfstoffen. Da zähle ich uns schon mit, die wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten geimpft werden.
Ja. Wie gesagt, das ist das ganz große Problem ist einfach, dass die Forschung nicht staatlich finanziert, und ob es nun staatlich organisiert oder wie auch immer. Also dass
man müsste mal die Forschung verstaatlichen.
Völker hört die Signale, sagen, man,
auf zum letzten Gefecht.
Niemand. Wie formuliere ich diesen Satz, ohne man müsste mal?
Man sollte mal.
Wie auch immer. Also das Problem ist einfach, dass man Forschung, wenn man sie so organisiert, wie sie bisher immer organisiert wurde, vom Staat aus nicht sehr effizient gestaltet. Privatwirtschaftliche Forschung ist auf das einzelne Projekt gesehen meistens sehr viel effizienter. Auch Raumfahrt, so auf das einzelne Projekt. Aber das groß Angelegte, das ist dann immer sehr ineffizient. Also wozu dient dann dieses einzelne Projekt? Ne? Wie gesagt, also ob es jetzt so sinnvoll ist, ein Raumfahrtprogramm zu machen, damit Elon Musk auf dem Mars sterben kann, ist eine zweite Frage. Hatten wir uns auch schon drüber unterhalten, und wie gesagt, meine Einstellung ist inzwischen so weit gediehen, dass ich sage, naja, es ist natürlich Blödsinn, aber jede Generation darf einmal Pyramiden bauen.
Das ist immer noch mein Lieblingsargument, was du je in dieser Sendung vorgebracht hast.
Es hat auch eine Weile gebraucht, dahin zu kommen. so zu dieser Einstellung. Und gut, und bei Pharmaindustrie geht es halt nicht nur um Pyramiden. Das ist schon, da steht noch einiges mehr dahinter.
Ist halt schade, dass wir halt bei der Impfstoffforschung wirklich damit angefangen haben, dass, ich weiß nicht, wer hat seinen Impfstoff nicht patentiert? War das Polio oder Masern?
Ja, frag mich nicht. War halt auch im 19. Jahrhundert öfters mal beliebt, das nicht zu machen. Röntgen hat ja auch seine Röntgenröhre nicht patentiert, einfach um sicher zu sein, dass jeder da Zugriff hat. Umgekehrt war es ja so, weil man hat es ja auch gesehen, also umgekehrt war es ja so, dass die ersten Flugzeuge patentiert wurden bis zum Gehtnichtmehr von den Wright Brothers. Mhm. Was dann dazu geführt hat, dass die USA gnadenlos zurückgefallen sind in der Luftfahrt, weil niemand mehr ein Flugzeug bauen konnte, zumindest nicht kommerziell. Und die gesamte Flugzeugtechnik wurde dann halt in Frankreich und sonst wo entwickelt. Und die USA ist dann im Ersten Weltkrieg mit französischen Flugzeugen angerückt, weil es nichts anderes gab aus den USA, obwohl in den USA zumindest publik der erste Flug stattgefunden ist. Und sicherlich auch ein großer Teil der ersten Entwicklung stattgefunden hat. Es war den Leuten durchaus bekannt. Ich meine, die Wirtschaft war ja damals auch ähnlich derangiert wie heutzutage. Die Robber Baron Era, ne? Also als man, Rockefeller, Carnegie, die ganzen großen Namen damals, die ganzen reichen Leute zu Geld gekommen sind. Und wir haben ja ähnliche Vermögenskonzentrationen heutzutage. Über die Leute mit dem Geld reden wir ja auch gerade.
Ja. Also fragt sich, wo sich das dann hinentwickelt, ob das dann wieder an zwei Weltkriegen endet. Weil ja, das war ja im Grunde das Ende dieser Supermagnaten, oder? So nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die ja dann so in der Form nicht mehr.
Ja, aber es war nicht die Ursache. Die Ursache war ja letzten Endes die Kolonialisierung der Welt und die Überzeugung, dass man das ausfechten muss.
aber was war die Ursache, dass es dann so Leute wie Rockefeller oder Carnegie...
Das war tatsächlich der Zweite Weltkrieg. Aber halt wie gesagt, das war nur die Konsequenz daraus. Das war eine der Konsequenzen des Zweiten Weltkriegs. Der Untergang der Kolonialreiche war ja die andere Konsequenz des Zweiten Weltkriegs, auch wenn das gerne mal getrennt wird und dann gesagt wird, ja, nö, das ist so in den 60er Jahren von alleine passiert, aus der Güte der Herzen der Europäer.
Der Besatzungsmächte, ja, ja. Reiche Menschen, die untergehen, hier steht Virgin Galactic Handel eingestellt. Du meinst wahrscheinlich an der Börse.
Ja, genau. Das bezieht sich auf eine Nachricht, die wir in den letzten Ausgaben auch schon hatten, dass Virgin Galactic ja Probleme hat mit den Trägerflugzeugen. Das ist jetzt publik geworden, dass das Trägerflugzeug halt doch recht marode ist und sich die Starts noch etwas länger hinauszögern werden. Und als das publik geworden ist, sind die Börsenkurse um 20% ins Minus gerutscht und 20%, das sind so diese Circuit Breakers, die Sicherungen im Markt, die dann durchbrennen und wo man dann sagt, nee, jetzt hört ihr mal auf, die Aktie zu handeln, ihr seid ja nur von Spekulationen getrieben. Und entsprechend hat man dann den Handel eingestellt. Ich weiß nicht, wie es gerade weitergeht. Ja gut, okay, dass diese Aktien von Virgin Galactic eine totale Blase war, das war auch irgendwo offensichtlich und jeder kann sich jetzt angucken, wie sich diese Aktie entwickelt hat, da wird auch nichts mehr draus werden, weil da ist kein Geschäftsmodell dahinter, kein vernünftiges und keine Technik dahinter, die das umsetzen könnte. Ich weiß nicht, bei wem ich das gesehen hatte. Irgendwer hatte jetzt einen Artikel geschrieben, wo auch unter anderem das mit dieser Barnstorming-Ära in den USA verglichen hat. Als die Leute mit Flugzeugen irgendwie ins Land geflogen sind in den USA und sind dann halt mal irgendwo im Dorf oder in der Stadt. Also Dörfer gibt es ja nicht in den USA, es gibt ja nur Städte. Und halt Gehöfte und halt sich da halt gelandet sind und dann irgendwelche Shows geflogen sind. Die meinten, naja, also die Ursache dafür war eigentlich, dass die Leute plötzlich ganz billig an Flugzeuge rankommen konnten, die von der Air Force noch übrig geblieben sind vom Krieg. So Kriegsrestbestände und sowas. Also ausgemustertes Zeug und dann konnten sie halt für so ein Flugzeug für 200 US-Dollar kaufen, anstatt von 5000 oder so. Also letztendlich zum Preis von einem Auto, von einem billigen Auto. Also Ford Model T war in zu den tiefsten Zeiten dann sowas um die 200 US-Dollar. Das war trotzdem so nahe heutzutage sowas um die 5000 oder so. Also Ford Model T war schon echt billig eigentlich. Für so eine Preise haben die dann halt die Flugzeuge gekauft und haben dann Kopf und Kragen riskiert, um da diese Shows aufzustellen. Das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Blue Origin und was Virgin Galactic gerade machen wollen, dass die Multimillionären da ein paar Tickets verkaufen wollen, um da halt letzten Endes schon genauso ein Barnstorming zu machen, dass man halt einmal geflogen ist. und 3 Minuten hochgeflogen ist, 3 Minuten Schwerelosigkeit erlebt hat und dann 4 Minuten später wieder unten gelandet ist und das war's.
Aber ist schon so ein bisschen Milliardärsjahrmarkt.
Ja, natürlich. Bei SpaceX ja noch mehr. Ne, also wenn es so um orbitale Flüge geht, hier Inspiration 4 und so, auch Axiom Space, die ja zur ISS fliegen wollen.
Mhm.
Wobei mir einfällt, ja.
Auf Twitter auch schon Leute jetzt hier von Parabolic Arc und so, der Typ lustig gemacht, dass ja alle davon, dass Axiom Space, ich glaube, die sind die, die am meisten diesen Begriff von Democratizing Space verwenden.
Mhm.
Und es ist ja genau das Gegenteil, weil es wird ja nichts demokratisiert, sondern wenn du einfach, du brauchst einfach das genügende Geld und das schon sehr viel, um da überhaupt mitmachen zu dürfen. Und das ist ja nicht democratizing.
Ja, das war auch der Artikel, mit dem, wo das auch mit dem Barnstorming und den Flugzeugen erwähnt wurde. Ja, und dann natürlich der ultimative Milliardärsjahrmarkt ist natürlich der Flug um den Mond von hier Matsewa.
Also bei den Japanern da. Also müssen wir vielleicht diese ganzen Raumfahrtmilliardäre nicht mit Carnegie und Rockefeller, sondern eher mit P.T. Barnum vergleichen.
Ah, der sagt mir gerade nichts.
Hier Barnum, der Zirkus, der weltgrößte Zirkus, den es jetzt nicht mehr gibt.
Oh, nee, der sagt mir tatsächlich nichts.
Okay, nicht P.T. Barnum. Das war so einer der, also wahrscheinlich so zu einer ähnlichen Zeit.
Cirque Soleil, der sagt mir noch was.
Ah, nee, P.T. Barnum, der hat gelebt, da gab es jetzt auch ein Musical hier mit Hugh Jackman.
P.T. Barnum, okay, von Zitat.
1810 bis 1891, also genau zu der Zeit mit wie Rockefeller und Carnegie und wie hieß der mit der an der Börse? Naja, auf jeden Fall war P.T. Barnum, hatte so wirklich so, ist so die Definition von so einem Zirkusdirektor gewesen, der dann auch so eine Freakshow hatte, wo dann irgendwelche Leute mit irgendwelchen angeborenen Merkmalen oder besonderen Fähigkeiten mehr oder weniger ausgestellt wurde. Also der ist dann anscheinend auch nicht so super mit seinen Angestellten umgegangen.
Ich glaube, ich habe durchaus darüber schon Geschichten gehört. Bloß der Name hat sich bei mir nicht festgesetzt. Ja.
Es gibt ja bis heute noch den Begriff der Barnum-Sätze. Also wird gerade in der ESO-Szene gerne oft angewandt, dass man Aussagen macht, die so allgemein sind, dass sie auf alles zutreffen könnten. So der Vitalitätssaft, also der dich dann einfach nur gesünder macht. Und der Barnum-Satz bezieht sich ja halt darauf, dass bei P.T. Barnum, also da haben die Leute dann gesagt, okay, der hat so eine große Attraktionenansammlung, dass man bei ihm alles sehen kann, von der bärtigen Frau bis zur Meerjungfrau und was weiß ich. Und das hat sich bis heute weitergezogen.
Ja, cool.
Ja, und ich stelle mir gerade so ein bisschen Elon Musk mit so einem roten Jäckchen und so einem großen Zylinder vor, wie er dann vor seiner Manege steht und in der Manege steht dann so eine große Rakete und dann dürfen alle mal einsteigen und zum Mond fliegen mit. Also es sind eher so Zirkusdirektoren als wirklich irgendwelche Industriemagnaten. Im Grunde sind es beides, aber es tendiert gerade ein bisschen mehr Richtung Jahrmarkt.
Ja, also bei Richard Branson auf jeden Fall. Also Richard Branson, den könnte ich mir wirklich in so eine Zirkusuniform vorstellen. Vielleicht auch mit Clownsnase. wie gesagt, also Elon Musk hat für mich da durchaus noch meine Sonderstellung, weil der halt einfach auch fachlich sehr viel mehr Ahnung hat als die anderen zusammengenommen. Ist einfach irgendwo so. Alles, was ich von Richard Branson oder von Jeff Bezos gehört habe, deutet nicht auf Fachkompetenz hin.
Ja, zumindest in dem Bereich. Also Elon Musk lag ja bei anderen Sachen auch schon mal falsch.
Ja, durchaus.
An das Höhlentaucher-U-Boot?
Ja, da hat, ich sag mal, da hat er nicht, also nach wie vor, der hat dort nicht falsch gelegen. Er hat nur gesagt, die Leute unter Narkose zu setzen, ist nicht das, woran die meisten Leute gedacht haben, wenn es um Rettung ging. Beziehungsweise, also, was die meisten Leute einfach abgelehnt hätten, wenn es so gesagt worden wäre. Aber ist eine andere Geschichte, ist egal. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal.
Das Fass müssen wir nicht aufmachen.
Zu bestreiten, genau.
Ja, also Blue Origin, naja, Virgin Galactic, naja. SpaceX, okay. Waren das jetzt alle New Space-Themen dieser Sendung oder hat sich noch jemand versteckt?
Die Chinesen verstecken sich die ganze Zeit. Also auch vor allen Dingen, was privat angeht, wir kommen gleich zu China nochmal. Also Privatfirmen gibt's. Irgendwie jede Firma hat irgendwie ein eigenes Methantriebwerk, alle in der Größenordnung von Merlin-Triebwerk. Es ist Wahnsinn. Und wir haben in Europa absolut nichts zu bieten. Wir können dagegen überhaupt nicht anstinken. Es ist grandios. Es ist ein Schauspiel, das in den Geschichtsbüchern Bände füllen wird. Es ist wirklich, ja. Und es ist sehr schwer, an Informationen ranzukommen. Also wie gesagt, es gibt auf YouTube die Dongfang Hour, D-U-N-G, also Dongfang wird halt mit, das O wird gerne mal wie ein U ausgesprochen, also Dongfang Hour, was so zwei Chinesen sind, die dann durchaus auch auf Englisch und sehr gutem Englisch sich drüber unterhalten, was gerade in China so abgeht. Und da geht einiges ab. Kann ich nur weiterempfehlen. Aber es ist halt sehr schwer, da wirklich gute Quellen für mich zu finden, mit denen ich das dann auch irgendwie nachvollziehen und gut vergleichen könnte. Deswegen rede ich auch relativ wenig über China und die chinesische private Raumfahrt und warte da immer so ein bisschen ab, bis dann halt diese Firmen dann tatsächlich starten. So ähnlich mache ich es ja auch mit anderen. Also ja, unter anderem halt so deutschen Firmen, ESA Aerospace und so. Kommen wir auch noch zu. Ja, dass ich halt bei meisten Firmen einfach sage, naja gut, startet mal was und das ist dann so die natürliche Auslese. Mit ein paar Ausnahmen, es gibt in den USA Launcher Rocket, glaube ich, also einfach nur Launcher.
Ja, heißt wir auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, die ich halt, die mir einfach aufgefallen ist, weil sie kompetent wirkt, weil sie klein ist und trotzdem gute Sachen macht.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja, und in China scheint es so zu sein, dass das Problem, also das Problem in Anführungszeichen ist, dass jede Provinz, so eine chinesische Provinz, wem das nicht bewusst sein sollte, ist das, was wir in Europa ein Land nennen würden. Okay? Also, also Guangdong hat mal eben so 110 Millionen Einwohner, also fast so viel wie Japan. deutlich mehr als Deutschland. Und es gibt dort reihenweise Provinzen, die in die Größe von Frankreich oder Großbritannien so von der Bevölkerungszahl her haben. Und die hätten halt alle gerne ihre eigene private Raumfahrtfirma und entsprechend kann da auch bei akuter Erfolglosigkeit der Appell an die jeweilige Regierung der Provinz durchaus zu unverhofften Geldregen führen. Und entsprechend gibt es da auch entsprechend viele Firmen, die sich gleichzeitig finanzieren können. Ja, ich glaube, OneSpace ist eine dieser Firmen, die dann ihre lokale Regierung dann erfolgreich dazu gebracht haben, dass sie nochmal Geld gekriegt haben.
Heißt nicht alle irgendwas mit Space, OneSpace, LandSpace?
Ja, und es gibt eine, die man nicht aussprechen kann, die überhaupt nichts mit Space zu tun hat. die gar nicht mal schlecht aussieht, glaube ich. Die haben sich von Anfang an, so ähnlich wie Launcher, von Anfang an erstmal auf Triebwerkstechnik konzentriert. Und ja, mal schauen. Also da wird irgendwie jetzt im Laufe des Jahres, nächstes Jahr auch, ganz plötzlich sehr viel aufploppen in China, also was so private kleine Raketen angeht.
Wird uns noch einiges ins Haus stehen.
Ja.
Genau, aber nicht nur die private chinesische Raumfahrt hat einen unverhofften Geldregen bekommen. Die Chinesen haben uns mit einem unverhofften Weltraumschrottregen versorgt.
Ja.
Das war eine sehr holprige Überleitung.
War eine holprige Überleitung, aber war okay. Es war China. Ja, die Raumstation ist gestartet. Und zwar die erste große von China, auch wenn jetzt das erste Modul, naja, so mittel ist. 22 Tonnen schwer. Es sollen ja 3 Stück davon werden. Und die erste internationale chinesische Raumstation werden. Um das mal so auszudrücken, in Anbetracht dessen, dass die Chinesen aus der internationalen Raumstation ausgeschlossen werden und die Chinesen gleichzeitig gesagt haben, ja, wir testen das Ding jetzt mal und danach könnt ihr auch mal mit hoch. Plus die Russen nicht so. Und weil die Raumstation wurde mit, was heißt die mit Absicht? Also wurde halt auf 41 Grad Inklination ausgesetzt. Das ist perfekt für China, aber Russland hätte es gerne ein paar Grad höher gehabt, damit sie von Russland aus leichter hinkommen. Und so rum haben sie halt keine Chance, mit einer Sojus-Rakete die Raumstation anzufliegen. Von ihren, von Baikonur aus oder Vostochny. Weil es halt einfach zu weit nördlich. Und dann müssten sie dann am Äquator nochmal ein Manöver fliegen, um die Bahnneigung anzupassen. Und das sind immer sehr energieaufwendige Manöver. Und dann reicht halt der Treibstoff nicht mehr aus. Und so hat China Russland ein bisschen ausgeschlossen von der ganzen Sache. weil China, das Verhältnis zwischen China und Russland ist ja durchaus immer sehr, sehr zwiegespalten gewesen, auch was Raumfahrt angeht und so insgesamt. Also es gab ja diesen Fall, dass irgendwie sowjetische Kosmonauten in China gelandet sind und sich ihres Lebens nicht sicher waren. Oder dass zumindest glaubten, dass sie in China gelandet werden und entsprechend Sorgen hatten, weil die waren sich ja durchaus nicht immer grün, auch wenn es seit den 90er Jahren durch die diversen Notsituationen nach dem Zerfall der sowjetischen sowjetischen Raumfahrt auch, aber der Sowjetunion insgesamt, durchaus opportunistische Möglichkeiten gab, da ein bisschen Technologie abzustauben. Sind die sich ja nicht unbedingt grün. Also.
Ja, ich habe da auch mal einen sehr interessanten Text gelesen, wo es darum ging, dass ich weiß nicht, ob es Brezhnev war, ich glaube Brezhnev Mao erklären musste, warum er die Atombombe nicht von den Russen geschenkt bekommt. Das fand er gar nicht lustig, verständlicherweise.
Ja, man darf auch nicht vergessen, China ist ein extrem nationalistischer Staat geworden unter Xi Jinping. War es davor sicherlich zu einem bestimmten Punkt auch, aber das ist jetzt sehr stark geworden und auch so weit, dass es nicht mehr schön ist. Russland hat Gebiete, die einfach China gehören, beansprucht in den 1900er Jahren, also so als die Japaner gegen die Chinesen gekämpft haben als die Japaner mit Russland gekämpft haben über die Kontrolle von Korea und der Mandschurei und halt so Randgebieten von China, also als halt allgemein so die Europäer meinten, sie könnten China untereinander aufteilen, und da wurde dann halt Russland unter anderem so das Gebiet von Vladivostok und so, wo jetzt auch Vostochny zum Beispiel ist, also dieses ganze Gebiet dort, das ist eigentlich so urchinesisch, eigentlich mehr oder weniger, also urchinesisch in Anführungszeichen, die halt die Randchinesen waren. Also ein halbnomadisches Volk, das einerseits noch auf der Steppe gelebt hat, aber auf der anderen Seite Städte gebaut hat man sich auf einen Modus geeinigt hat, dass man gesagt hat, liebe Soldaten, ihr geht jedes Jahr einmal auf die Steppe für ein halbes Jahr oder sowas, damit ihr hier nicht so sehr verweichlicht. und die sind dann irgendwann mit Sack und Pack umgezogen ins heutige Kasachstan. nach wie vor eine der tollsten Geschichten der chinesischen Geschichte für mich. Kurz danach, durch die ganzen Reibereien und Auflösungserscheinungen im Norden von China, sind dann die Mongolen aufgestiegen und Genghis Khan, und dann war das alles gar nicht mehr so lustig. Und ich glaube, es gibt irgendwo eine Folge, in der wir das Ganze sehr viel ausführlicher schon diskutiert haben.
Ja, genau. Und vielleicht kommen wir nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema, nämlich die chinesische Weltraumstation.
Stimmt, da war was. Ja, die wurde gestartet, wie gesagt, irgendwann kommen da auch andere Leute rein. Das Problem ist, die wurde mit einem langen Marsch 5 5B-Rakete gestartet. Und die 5B ist einfach nur, da hat man die Oberstufe weggelassen. Das heißt, dass die Zentralstufe die Oberstufe ist, aber diese Zentralstufe ist nicht als Oberstufe gebaut und geplant gewesen, so richtig. So heißen ja zwei Triebwerke, die können gestartet werden, die können gestoppt werden und das war's. So heißen, das Ding kommt in den Orbit, wo es hin soll, setzt die Raumstation auf, aus und das war's dann. Die Raketenstufe bleibt halt einfach in dem Orbit, wo sie jetzt einmal ist und fällt dann irgendwann runter. Nun waren die Chinesen immerhin so nett, den Orbit so auszusuchen, dass das relativ schnell geht innerhalb von ein, zwei Wochen. Das heißt für die Raumstation selbst, dass sie ein paar Tage Zeit haben, irgendwie alles zu checken, eventuell, wenn es Probleme gibt, die Probleme zu lösen und dann erst die Triebwerke zu starten, um in den endgültigen Orbit überzugehen. Aber es heißt halt, dass diese Raketenstufe, die dabei übrig bleibt, irgendwo runterkommt. Und niemand weiß so richtig genau wo, weil sie hat halt keine eigenen Triebwerke und keine ausreichende Treibstoffreserve in den Manövertriebwerken oder so, um gezielt irgendwo abzustürzen. Und stürzt dann halt irgendwo runter. Das ist auch man kann auch von Anfang an nicht sagen, wo das runtergeht, weil man darf nicht vergessen, wenn man den Absturzzeitpunkt auf die Minute genau berechnen könnte und man kann es tatsächlich nicht mal auf den Tag genau berechnen, wenn man ihn auf eine Minute genau berechnen könnte, wäre das eine Unsicherheit von so knapp 500 Kilometern, wo das Ding runterkommt. So heißen, man hat echt keine Chance zu wissen, wo so ein Ding dann abstürzt. Ja, und das Ding ist dann irgendwann abgestürzt und stellt sich raus, eingetreten ist es über der arabischen Halbinsel. Es gibt Bilder vom Oman, die den Feuerball zeigen und abgestürzt, also so den ersten Feuerball, als noch nicht auseinandergebrochen ist, sondern das einfach der Eintritt angefangen hatte. Und endgültig abgestürzt ist es dann irgendwo in der Nähe von, nicht der Seychellen.
Malediven, oder? Hattest du geschrieben.
Die Malediven, genau, ja. Ich kam jetzt nur auf die Seychellen. Die sind zwar dort in der Ecke, aber ich wusste nie die Dinger bei Indien. Ja.
Und das wird sich jetzt auch mit den nächsten Starts nicht ändern. Also die werden auch so unkontrolliert wieder eintreten, die Oberstufen, oder?
Bei den nächsten beiden Modulen. Wer weiß, prinzipiell kann man daran ja was tun. Die nächsten beiden Module werden 2,5 Tonnen leichter sein. Also heißen theoretisch hätten die Chinesen ein bisschen Reserve. Wer weiß, vielleicht können die da ein paar Triebwerke nachrüsten, aber so richtig glaube ich nicht dran. Es ist natürlich alles zusammen. Also die Berichterstattung finde ich schrecklich, auf beiden Seiten. Also die Chinesen fühlen sich da durchaus zu Recht an den Pranger gestellt, weil erstens mal die Amerikaner haben es genauso gemacht, als sie ihre Raumstation gestartet haben. Die Skylab wurde ja gestartet mit einer Saturn V-Rakete, sozusagen auch mit einer Saturn 5B-Rakete, wo man einfach die Oberstufe umgebaut hat zu einer Raumstation. Das war ja ursprünglich der Plan sogar gewesen für Skylab, dass man sagt, naja, wir bauen von Anfang an eine Luke irgendwie in die Oberstufe und dann schicken wir ein paar Raumschiffe hoch und bauen die Oberstufe im Orbit um zur Raumstation. Ja, das hat man dann nicht wirklich gemacht und hat die einfach am Boden schon umgebaut und dann halt an der Spitze von der Saturn-5-Rakete gestartet mit einer ersten Stufe und einer zweiten Stufe und die dritte Stufe ist halt das Ding gewesen. Ja, und die zweite Stufe, die hatte halt auch keine Triebwerke, die für Neustart vorgesehen waren. Und entsprechend ist das Ding genauso unkontrolliert abgestürzt mit seinen 40 Tonnen. Und natürlich ist die Raumstation am Ende auch unkontrolliert abgestürzt mit ihren 60, 70 Tonnen. 70 Tonnen, glaube ich. Und zwar über Australien. Und die Australier haben dann eine Müllgebühr gefordert von den USA. Und die wurde dann irgendwann auch bezahlt von irgendeinem DJ. Irgendein DJ hat dann mal Spenden gesammelt und gesagt, wir wollen das bezahlen. Ja, es kann durchaus gefährlich sein, wenn so Schrott runterfällt. Das ist, man darf es nicht völlig vernachlässigen, es ist halt relativ unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite ist es so, beispielsweise, die ESA macht es nicht anders. Ne? Also die Oberstufe von der Ariane 5, ECA, die ECA-Oberstufe, wiegt 4,5 Tonnen, nicht 20 Tonnen, damit hat sie nicht ganz so viel Aufregerpotenzial, aber ich meine, es ist trotzdem ein Viertel der Menge und die Teile, die da runterfallen können, die können dir trotzdem einen Tag versauen. Und nicht nur einen Tag. Ja, und davon wurden jetzt 75 schon gestartet. 5 davon sind, glaube ich, wieder zurückgekommen. Die anderen 70 sind noch irgendwo im Orbit und werden jetzt verteilt über die nächsten 70, 100 Jahre oder so nach und nach abstürzen. Und ja, irgendwie so richtig ist das den Leuten dann doch egal, dass das so ist. Das Aufregerpotenzial ist da durchaus recht einseitig.
Mhm. Ja, also da fand ich in deinem Artikel auch spannend, dass das ja nicht nur durchaus ein Problem der Chinesen ist, sondern auch von anderen gemacht wird, wo dann aber meistens nicht so genau hingeschaut wird.
Ja, das ist halt, ja, es ist halt immer das Problem im Umgang mit China, dass man China nach wie vor ja, so behandelt wie früher die Japaner oder so. Ja, wie die Japaner in 50er, 60er Jahren oder so, als man die halt auch nicht ernst genommen hat und dann irgendwann ganz plötzlich die ganz große Panik aufkam, die man ja in Bezug auf China jetzt schon teilweise hat. Man hat halt einfach keinen vernünftigen Umgang mit China gefunden. Weil man halt immer noch gewohnt ist. Ich meine, ich bin ja selber damit so aufgewachsen. Also in den 90er Jahren war China halt so ein Land, was einfach nur ärmlich war. Ne? Es war halt armes Land mit komischer Sprache. Leute fahren Fahrrad, haben irgendwie Schlitzaugen, was damals so halt gängig war. Also das war noch nicht so verpönt, das Wort zu benutzen. Und ich kann mich erinnern, ich war damals verkleidet als Chinese im Fasching. Das war durchaus völlig normal. Hat sich dann aber auch geändert. Wobei, es gibt so einen netten Artikel über so einen Chinesen-Fasching in Bayern, wo dann auch mal ein Chinese war und der war dann doch irgendwo angetan, dass die Kultur da doch gefeiert wird, weil es dann doch zumindest erheblichen Teil der Leute gibt, die das einigermaßen ernsthaft betreiben und er meinte, naja gut, den Rest, den gibt's, der ist auch nicht schön, aber das kann man durchaus hinnehmen. Also man kann es vielleicht nicht hinnehmen, aber zumindest das, was die anderen machen, die es ernst meinen, das ist halt schon fast schon eine Verneigung vor der Kultur, vor der chinesischen Kultur. Also es ist dann durchaus zwiespältig, ne?
Ja. Ja, wann stehen dann die nächsten Starts von der Weltraumstation der Chinesen jetzt an?
Also, die nächsten Starts zur Raumstation der Chinesen stehen relativ bald an. Ich weiß gar nicht wann. Zuerst kommt ein Frachter, dann kommt ein Raumschiff, dann kommt noch ein Frachter, noch ein Raumschiff, noch ein Frachter und noch ein Raumschiff. Und dann ist irgendwann Mitte 2020, so Mai, Juni, Juli. 2022, ja. Irgendwann so, ja, Sommer, Herbst oder so. Und dann kommen die nächsten beiden Module. Also erstmal jetzt kommen drei Missionen hoch. Da werden dann die Astronauten auch ein bisschen mehr Platz haben auf der Raumstation als in den letzten Missionen. Einfach weil, ja, du hast halt einen Frachter. Der Frachter alleine ist schon so groß wie die Tiangong 2 Raumstation. Dann kommt der Platz von dem Raumschiff selbst natürlich noch dazu, was die auch schon hatten. Aber dazwischen klemmt dann halt die eigentliche Raumstation noch. Also es ist schon deutlich mehr Platz als früher. Und die anderen beiden Module, die Experimentalmodule, die kommen dann halt, wie gesagt, nächstes Jahr im Herbst oder so. Muss halt alles erstmal geprobt werden. Die Module können auch nicht direkt dort angedockt werden, wo sie andocken sollen. Also das Zentralmodul Tianhe, das jetzt gestartet wurde, das sieht so aus, dass es zwei Enden hat. An dem einen Ende ist halt ein Dockingport. Da kommt, glaube ich, was kommt da ran? Ich glaube, da kommt der Frachter hin. Und an dem anderen das Raumschiff. Und wenn die wenn die Raumstation aufgebaut wird, dann dockt das Modul dort an, wo das eigentliche Raumschiff andocken würde, weil da vorne ist der Docking-Adapter. Da ist nicht nur ein Docking-Port dran, da sind insgesamt 4 Stück dran und eine Luftschleuse. Und dann, also es ist so würfelförmig, ne? Also kann man sich vorstellen, Würfel, auf der einen Seite klemmt so der Rest von dem Modul, auf der anderen Seite kann das Raumschiff normalerweise andocken. An einer von den Seiten ist die Luftschleuse. Rechts und links von der Luftschleuse kommen die beiden Module endgültig dran. Und gegenüber der Luftschleuse ist nochmal ein Port für andere Raumschiffe oder sowas. Und beim Aufbau der Raumstation wird es so sein, dass erstmal die Module an so einer normalen Docking-Schleuse angedockt werden, weil dort einfach alle Instrumente da sind, um den Anflug zu machen für das Docking. Und dann wird mit einem Roboterarm, der auch schon entfaltet ist, das Modul dahin buxiert, wo es hin soll. Mhm. Muss halt nicht im freien Flug dort andocken.
Alles klar. Also bis Mitte 2022 geht dann noch der Aufbau weiter. Mitte 2022 geht dann der Aufbau weiter.
Ja, Mitte 2020 wahrscheinlich.
2022, soweit ich weiß, nicht 2020.
Wahrscheinlich, soweit ich weiß, gibt es zu allen Modulen irgendwo noch ein Duplikat auf dem Boden, das durchaus flugtauglich dann ist. Das kann dann durchaus dafür benutzt werden, dass später die Raumstation noch größer ausgebaut wird. Also das kann durchaus passieren, wird man sehen. Aber an sich, die Raumstation selbst wird eine Größe haben, die vergleichbar ist mit der Mir-Raumstation Anfang der 90er Jahre. Also so die erste Ausbauphase der Mir-Raumstation, die war ähnlich groß wie das, was China jetzt aufbauen möchte. Ist halt ein guter Einstand für das Land und in die Raumfahrt, ne? Ja, was jetzt auch bald kommt in ein paar Wochen, irgendwie nächste Woche oder übernächste Woche, ist natürlich die chinesische Marslandung, ne?
Weil, ja, stimmt, das steht auch noch an, hast du recht.
Das steht auch noch an, ja. Ich muss mal schauen, ob ich dazu was schreibe, weil eigentlich will ich nächste Woche Urlaub nehmen. Muss mal schauen. Ja, das kommt auch noch. Ist ja die ganze Zeit im Mars-Orbit und der Rover soll dann landen. Irgendwie jetzt die Zeit.
Sehr spannend.
Ja.
Was jetzt auch noch sich zum Ende neigt, ist nicht so eine ganz so große Klammer wie die Landung vom Starship, aber dann doch eine kleinere Klammer. Der Raketenwettbewerb der Bundesregierung wurde beendet mit einem Gewinner.
Noch nicht beendet, nein, nicht beendet.
Nicht beendet.
Zweite Phase, glaube ich, wurde jetzt. Also, es wird 2 Gewinner geben. Und der erste steht jetzt fest. Und der zweite wird dann nächstes Jahr ausge...
Der zweite klagt sich gerade noch ein, wie bei SpaceX und Virgin, meinst du?
Ja, wie auch immer, wird dann noch ausgewürfelt. Also wird halt nicht nur gewürfelt. Da sind durchaus Leute im Hintergrund, die das bewerten. Aber anders als bei der NASA ist es nicht so, dass die Bewertung veröffentlicht werden würde. Wurde dann halt bloß gesagt, ja, okay, ESA Aerospace hat gewonnen. Nicht die Rocket Factory und auch nicht High Impulse. Aufgrund dessen, dass die in der Bewertung die beste Bewertung halt bekommen haben, sowohl was die Technik angeht, was so die Bereitschaft angeht, also die technische Bereitschaft im Sinne von kriegen die das hin, das in den nächsten 2-3 Jahren zu starten? Man hat das ein bisschen ausgeweitet und gesagt, naja, ihr habt bis 2023 Zeit, die Flüge durchzuführen. In finanzieller Hinsicht, die haben es halt hingekriegt, das meiste Geld einzuwerben. Ja, halt von einer diversen Gruppe von Investoren. Airbus ist mit dabei, also indirekt über irgendeinen Angel-Investor oder sowas. Frag mich nicht, Firma halt. Angel Investor ist auch irgendwie dabei, diverse andere auch. Also die haben halt ganz gut Geld eingesammelt. Und dann hat man gesagt, na gut, ihr habt schon das meiste Geld, ihr habt ein gutes technisches Konzept, dann geben wir euch noch ein bisschen mehr Geld und hoffentlich steigert das dann die Erfolgschancen.
Also die technischen Faktoren standen da gar nicht so im Vordergrund, meinst du?
Sie waren ein großer Teil, aber nicht der wichtigste, glaube ich. Ich glaube, die Finanzierung war tatsächlich ein bisschen höher angeordnet als die Technik.
Ja, hat aber...
Weil man halt sicherlich auch hofft, dass eine Firma, die viel Geld eingeworben hat, das dadurch schafft, dass sie mit einem guten Konzept überzeugt.
Klassischer Fall von der Markt regelt das.
Genau. Ich meine, im Bundeswirtschaftsministerium ist ja da auch jemand als Raumfahrtkoordinator angestellt, der genau das vertritt.
Und der Markt hat geregelt und die Bundesregierung honoriert das jetzt.
Ja, und man wird jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Ja, wie gesagt, also ESA Aerospace ist jetzt, ja, ich habe noch keine Triebwerkstests von denen gesehen, aber dafür ist die Triebwerkstechnik nicht ganz so anspruchsvoll. Ja, schwierig einzuschätzen. Ich war noch nicht drin. Ich habe mit denen noch nicht gesprochen. Ich kenne da keine echten Details. Scheint aber etwas besser zu sein. Aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen. man muss abwarten. Es ist halt eine Rakete in der Größenordnung, eine halbe Größenordnung von der Vega-Rakete. Sicherlich auch für europäische Raumfahrt interessant, in Anbetracht dessen, dass die Vega meistens mehr als einen Satelliten startet. Also das ist durchaus eine sehr interessante Größe für Erdbeobachtungssatelliten, institutionelle Missionen. Weil machen wir uns nichts vor, die Vega-Rakete hat sich nicht mit Ruhm bekleckert in letzter Zeit, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen.
Da wird man sicherlich irgendwie eine Ablösung haben wollen. Ja, wird man sehen. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie es mit Arianespace weitergeht. Ob man denen langfristig weiterhin das Vertrauen aussprechen wird, die europäische Raumfahrt in dieser Form weiterhin als Monopolist zu betreiben. Ich glaube, das wird nicht gehen. Auch was da wird man sicherlich sagen, okay, also auch größere Raketen geben wir lieber an Privatfirmen ab als an Arianespace, die jetzt doch schon seit vielen Jahrzehnten nichts mehr auf die Beine gestellt haben. Ohne da irgendwem zu nahe zu treten, aber ich sag mal, die alles, was erfolgreich war, was ja die Ariane 4 war, war schon 1979, also war schon vor Gründung der ESA festgelegt. Also die Gründung der ESA 1980 war ja, ich weiß nicht, ob kurz davor oder kurz danach, aber jedenfalls genau zu dem Zeitpunkt wurde die Startrampe für die Ariane 4 gebaut, weil es halt alles schon geplant war. Also und Arianespace, die halt auch um die Zeit gegründet wurden, ja, die haben halt seitdem nichts mehr auf die Beine gekriegt. Zumindest nichts, das in irgendeiner Weise sinnvoll und technisch adäquat gewesen wäre. Halt im Wesentlichen einfach nur durch das Desaster um den Hermes herum. Vielleicht kann man denen dann gar nicht so viel die Schuld zuschieben, aber naja, dadurch, dass man halt gesagt hat, okay, wir bauen den Hermes, ihr liefert die Rakete und dann müsst ihr halt die Rakete immer größer bauen und dann hatte man irgendwann eine viel zu große Rakete und konnte dann die Rakete nicht mehr anpassen, steckt in der Sackgasse, aber ja gut, dann muss man halt irgendwann sagen, Leute, wir haben uns hier in die Sackgasse gearbeitet, wir müssten jetzt mal umkehren und gucken, ob wir nochmal einen anderen Weg finden. Und das hat man halt auch nie gemacht und mit der Ariane 6 hat man sie jetzt endgültig verrannt. Die Entwicklung von dem Prometheus-Triebwerk ist mit Sicherheit in der richtigen Richtung, aber es ist halt auch viel zu langsam. Und es gibt auch keine richtig konkreten Pläne, damit irgendwas zu machen, außer halt zu sagen, naja, Ariane Next dann irgendwann 2030. Und ich glaube, das Vertrauen wird da sehr erodiert werden. Also auf der anderen Seite, es ist Europa. Es sind so zwei Dinge. Ne? Ich sehe hier auf der einen Seite, okay, europäische Raumfahrt ist jetzt nicht sehr anpassungsfähig. Aber auf der anderen Seite gilt das auch nicht unbedingt für die NASA. Und die NASA hat es dann unerwartet in den letzten 15 Jahren oder so geschafft, über den eigenen Schatten zu springen. Und vielleicht kriegen wir das hier auch noch hin, wer weiß. Es werden ja nun doch private Firmen gefördert beim Raketenbau. Und da kann ja durchaus doch noch was rauskommen. Auch wenn die Beziehungen gerade von ESA Aerospace zu Airbus und von OHB zu Rocket Factory Augsburg und der Fertigung der diversen die bauen Teile für die Feststoffbooster, die bauen Teile für die Oberstufe der Ariane 6 und so weiter, dann doch recht frappierend sind.
Ja, also da wird sich auch noch in der nächsten Zeit einiges tun. Gut, kommen wir nochmal zum Deep Space für diese Sendung. Da haben wir einerseits den kleinen Mars-Helikopter, der hat sich nochmal bewegt und verfolgt jetzt den Mars-Rover im Flug, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Es war ja ursprünglich eine 30-tägige Mission angesetzt mit 5 Flügen. Die 5 Flüge wurden jetzt erfolgreich durchgeführt. Und der letzte Flug war einer, bei dem der Helikopter nicht mehr zum Startort zurückgekehrt ist, sondern eine Strecke zurückgelegt hat von Punkt A zu Punkt B. Und das soll er in Zukunft auch weitermachen. Allerdings nur noch alle paar Wochen. Es geht und er funktioniert noch. Und solange wie er funktioniert, soll er halt das weiter tun. Aber im Gegensatz zu den Flügen, die bisher gemacht wurden, wird man sehr viel weniger Aufwand betreiben. Also es wird keine Videos mehr davon unbedingt geben, wie der Helikopter fliegt. Man wird auch zusehen, dass man nicht ganz so viel Ressourcen des Rovers darauf verwendet, auf die Kommunikation im Flug und alles sowas. Also man wird da sehr viel ressourcenschonender umgehen, als das bisher der Fall war. Denn heute kam die Nachricht, dass der Mars Rover jetzt endlich mal die eigentliche Forschungsarbeit beginnt, nach 3 Monaten auf dem Mars. Da sieht man wirklich, dass diese zwei Projekte, also einmal der Helikopter und Moxie, die halt, mit denen halt auch sehr viel Werbung gemacht wurde, doch sehr viele Ressourcen gebunden haben, die eigentlich für die Forschung vorgesehen waren. Nicht zuletzt auch einfach Bandbreite, weil die ganzen Videos vom Mars zurückzubringen, verschlingt unglaublich viel Bandbreite, weil das sind halt alles Bilder. Ja, und da kann dann halt der Rover nicht viel tun, außer da zu stehen und zu warten, bis die Internetleitung dann mal fertig ist. Ne? gut, auf der anderen Seite hatten sie dadurch natürlich auch viel Zeit gehabt, dieses Moxie-Experiment zu machen, bei dem man halt irgendwas um die 100 Watt, um die 300 Watt verbrät, während der Rover nur 100 Watt leisten kann. Halt immer stundenlang die Batterien aufladen muss, bis dann Moxie mal wieder eine Weile laufen kann. Ja, okay, gut. Dann haben die halt das gemacht und jetzt geht's endlich mal mit Wissenschaft weiter. Ist ein bisschen schade. Ob es einen Mars-Helikopter geben wird, irgendwann, dafür gibt es keine konkreten Pläne. Man hofft darauf, dass man solche Helikopter bauen kann.
Also einen größeren oder einen alleinstehenden,
genau,
oder was meinst du?
Ja, genau. Dass man mal irgendwie ein paar Kilo Nutzlast, so echte Nutzlast, so auch mal ein bisschen wissenschaftliche Nutzlast da anbringen kann. Aber es ist dann halt immer ein Problem von Kommunikation einfach. In dieser Nutzlast ist dann halt nicht eingeschlossen, dass man mal eben mit der Erde oder mit irgendwelchen Satelliten kommunizieren kann, sondern nur ja, auf kurze Strecken mit irgendeiner Bodenstation, die dann halt der Rover ist. Ja, das wird jetzt halt passieren. Also man wird das jetzt auf jeden Fall mit Ingenuity ausprobieren, dass der Helikopter jetzt alle paar Wochen einmal ein paar hundert Meter vorausfliegt. Ja, dann hat man halt ein paar Bilder von der Gegend.
Aber es ist ja schon schade, dass jetzt gar nicht so das Folgeprojekt ansteht. Also es ist ja so ein bisschen witzlos, dass man diesen ganzen Versuch macht und dann ist es so nach dem Motto, okay, jetzt haben wir bestätigt, es geht, aber was machen wir denn jetzt damit in den nächsten Jahren mit neuen Projekten und Missionen? Wahrscheinlich einfach, weil das Geld fehlt, aber dann fragt man sich schon so ein bisschen, wozu das Ganze jetzt?
Ja, ich frage mich halt, die Begründung ist halt, ja, wir können das Terrain uns vorher schon anschauen. Ja, gut, okay, kann man machen, aber man hat eigentlich ganz gut aufgelöste Satellitenbilder, so größenordnungsmäßig 20 Zentimeter, 20, 30 Zentimeter Auflösung. Das ist schon ziemlich gut, also da kann man keine zu großen Überraschungen mehr erleben. Das ist dann halt Fluch und Segen der tollen Technik, die man heutzutage hat. Von den Orbitern. Von daher ist diese Rechtfertigung ein bisschen fadenscheinig. Wie gesagt, wissenschaftliche Experimente ist halt, du kannst halt nicht sagen, okay, gut, wir bauen einen Spektrometer ein und machen dann Untersuchungen im Flug von irgendwelchen Cliffs oder so, weil so ein Spektrometer wird erst richtig gut, wenn man das schön ruhig über lange Zeit auf einen Punkt halten kann und dann langsam aber sicher Daten generiert, das immer integriert, weißt du, weil du so ein Spektrometer funktioniert ja so, dass du ein bisschen Licht hast, dieses Licht dann nochmal aufspaltest in die diversen Wellenlängen und für jede Wellenlänge dann ein paar Pixel hast, die dann so stückweise Photonen zählen, die da ankommen, damit du dann am Ende so leichte Abweichungen vom Mittelwert messen kannst und dann Rückschlüsse ziehen kannst, woraus das Zeug besteht. Und das geht halt nicht, wenn du so einen unruhigen Helikopter hast, der dann mal eben die Felswand hochgeflogen ist oder so. Also es ist halt alles sehr schwierig, damit dann wirklich echte, nützliche Wissenschaft zu machen. Ja, das ist halt das Problem, dass ich das hier. Man kann es noch nicht mal sagen, ja, okay, wir lassen das Ding jetzt einfach in irgendwelche Felswüsten reinfliegen. Weil du brauchst dann halt trotzdem irgendwo eine Bodenstation. Und die Felswüste ist jetzt als Landort auch nicht perfekt.
Ja, also es ist halt alles so ein bisschen, man macht sich sehr viel Mühe, um dieses Projekt umzusetzen und alle klatschen, hat es der dann auch schon früher angemerkt. Aber ja. Es fragt sich niemand so wirklich, okay, was machen wir, also wie setzen wir jetzt darauf auf? Und wenn niemand eine Idee hat, dann ist halt wiederum die Frage, okay, warum haben wir das überhaupt gemacht? Also klar, es ist mal cool, sowas zu machen und erster Helikopter auf einem anderen Planeten und so. Aber wenn man sich nicht die Frage stellt, was passiert denn dann damit, dann ist das alles so ein bisschen einfach Schauspiel wieder.
Ja, also es war halt auch von Anfang an Show. Also es waren halt die beiden Experimente, die man groß vorgestellt hat, zusammen mit dem Rover, in dem die eigentlichen Experimente drin sind, waren halt MOXIE, was halt die Demonstration war, dass man aus CO2 Sauerstoff gewinnen kann. Aha, ganz große Klasse, das wussten wir auch so schon, weil also so spannend ist das jetzt nicht. man kann auch auf der Erde irgendwie simuliert ein bisschen Marsstaub da reinblasen oder so. Und sicherlich, also alles gewinnen, was man da an Erkenntnissen gewinnen kann mit so einem kleinen Experiment. Also wenn man es wenigstens dauerhaft über ein Jahr oder so hätte laufen lassen können, wäre das eine ganz andere Sache gewesen. Aber es geht halt nicht. Man braucht viel zu viel Strom dafür. Und halt der Helikopter. Und das sind beides Instrumente, die halt wissenschaftlich nichts zu bieten haben. Ja, und dann fährt dann halt der Rover und der macht dann halt Wissenschaft. Und genauso wurde das ja demonstriert. Und das hatte mich ja bei der Pressekonferenz dann durchaus einigermaßen schockiert, wie das dargestellt wurde. Ja, und dann sind da halt noch ein paar Kameras und Spektrometer for a bit more science oder so.
Das fand ich Wissenschaft nicht gut. Als inhärente Währung.
Ja.
Wie viel Wissenschaft macht denn Ihr Helikopter?
Ja.
Auf einer Skala von 1 bis 10.
Ja. wie gesagt, ist halt jetzt nicht so, ich fand es jetzt, ich finde das nicht sehr gut, weil es halt auch tatsächlich von dem eigentlichen Zweck des Rovers und der ganzen Mission irgendwie ablenkt. Ist halt wirklich nur Show-Effekt im Wesentlichen gewesen. Wie gesagt, sicherlich ganz gut, aber ich meine, mein Gott, wenn das Ding ist jetzt nicht so riesig schwer, wenn man gesagt hätte, das nächste Mal, wenn man eine stationäre Sonde irgendwo absetzen, sowas wie Mars Insight oder so, und da packen wir einen Helikopter drauf. Okay, ist ein bisschen schwierig, weil die Helikopterflüge sind dann doch schon ziemlich groß, können dann auch ein bisschen was kaputt machen und so. Aber wenn es irgendwie in Verbindung mit einer stationären Sonde gewesen wäre, dann wäre das eine ganz andere Sache gewesen. Ja, oder halt früher, dass man irgendwie eine Raumsonde gehabt hätte, die irgendwas auf dem Landepad liefert, wie es halt damals Mars Sojourner war. Nee, Sojourner war der Rover, Pathfinder hieß die Mission. Dass man halt eine Landeplattform hatte und einen Rover drauf. Und wenn man jetzt halt eine Landeplattform mit so ein bisschen Wissenschaft und mit so ein bisschen Wissenschaft, ja, und halt so einen Helikopter noch hätte, bei dem man dann sagen könnte, okay, der Helikopter ist dafür da, die Umgebung zu erkunden, die wir mit dieser stationären Sonde nicht hätten erkunden können. Naja, das wäre nochmal eine andere Sache gewesen. Aber so rum ist es halt irgendwie ein bisschen witzlos. Ja. Ja, wie gesagt, stimmt mich nicht sehr zufrieden.
Das leitet aber sehr gut auf das nächste Thema über, denn da habe ich das Gefühl, dass du da auch nicht so super zufrieden warst, wie es ausgegangen ist, denn die ESA hat eine Konferenz mit veranstaltet, wo es um die Simulation eines Asteroideneinschlages geht, beziehungsweise darum, wie man das verhindert und dabei kam raus,
wie man damit umgeht, sagen wir mal.
Ja, sagen wir so, wie man damit umgeht, weil verhindert haben sie nämlich gar nichts, sondern so wie du das in deinem Bericht dargestellt hattest, haben sie gesagt, na gut, wir ergeben uns der Situation und legen die Hände in den Schoß, aber wir wissen ganz genau, wo es einschlägt.
Ja, am Ende dann schon. ja, also das ist die siebte Planetary Defense Conference gewesen, glaube ich. Hieß das Ding so? Ja, Planetary Defense Conference. Bei der dann halt jedes Mal dieses Szenario geprobt wird. Also es kommt immer dazu, ja, es wird ein Asteroid entdeckt und der könnte ja auf die Erde und dann natürlich kommt er dann auf die Erde runter. Und es wird dann praktisch die Frage gestellt, wie geht man damit um? Und im Lauf der Konferenz wird dann halt jeden Tag das Szenario beschrieben und es wird gefragt, ja, was machen wir denn jetzt? Und am nächsten Konferenztag wird das Szenario ein paar Tage, Wochen, was auch immer vorgeschoben und gesagt, okay, ihr habt das und das gemacht, das und das ist passiert, wie geht's jetzt weiter, was wollt ihr jetzt machen? Ja, und dabei ist nicht viel passiert. wie gesagt, der Asteroid wurde entdeckt, irgendwas zwischen 35 und 700 Meter groß, so Mittelwert 150. Und ja, hat eine Chance auf der Erde einzuschlagen, dann hieß es, ja, beobachten wir mal weiter. Und ja, viel mehr hat man dann nicht gemacht. Dann hat man festgestellt, ja, nö, also für Gegenmaßnahmen ist es zu spät, eine Raumsonde hinschicken ist auch zu spät, Atombombe hinschicken ist politisch schwierig und ob das was wird, wer weiß schon, dann hat man sich auch dagegen entschieden. Auf Twitter gab es so eine Umfrage und da wurde dann auch, wir könnten ja den Asteroiden durch Gravitation ablenken. Also man schickt eine schwere Sonde dahin und verlässt sich dann darauf, dass die Sonde den Asteroiden anzieht, genauso wie umgekehrt, und die Sonde halt mit den eigenen Triebwerken dagegen arbeitet und praktisch den Asteroiden damit abschleppt. Und damit die Umlaufbahn geändert wird. Aber es ist natürlich von Anfang an sind witzlos gewesen, weil ein Asteroid, der in einem halben Jahr, ja stimmt, es sollte ein halbes Jahr dauern, das habe ich vergessen zu sagen. Also man hat festgestellt, okay, in einem halben Jahr könnte das Ding abstürzen. Ne? Und diese Methode wurde irgendwann mal entwickelt, um zu sagen, naja, wenn wir richtig viel Zeit haben, können wir so ein bisschen nudgen, die Umlaufbahn, so dass es dann vielleicht schon reicht, um den Asteroiden abzulenken. Aber nicht, wenn das Ding ja praktisch auf direktem Kurs zur Erde ist und ein halbes Jahr ist da ja gar nichts. Also war von Anfang an nicht geeignet und das hat mich halt sehr geärgert, dass dann über Dinge gesprochen wurde, die praktisch nur als Provokation da sind. Ne? Also die Atombombe war von Anfang an Provokation, da hat man gesagt, naja, das macht sowieso keiner. Dieser Kavitationstraktor war halt von Anfang an ungeeignet. Wieso stellt man das überhaupt irgendwie zur Diskussion? Ja, und es ist tatsächlich so, dass die Konferenzen vom letzten Jahr und von den Jahren davor durchaus negativ beurteilt wurden von den Leuten, die dort teilgenommen haben und die halt gesagt haben, ja, also eigentlich war es völlig egal, was wir gemacht haben, wir konnten es eh nicht beeinflussen. Ja, und so lief es dann halt weiter. Irgendwann stand halt fest, der Asteroid wird auf der Erde definitiv einschlagen. Dann stand fest, er wird in Zentraleuropa einschlagen und man konnte immer noch nichts machen und hat gesagt, ja, nee, also ist es sowieso zu spät. In 6 Monaten kann man gar keine Mission organisieren, wie das halt so ist bei der ESA, ne? Und ja, man konnte halt echt nichts machen. Es ging nichts. Ja, irgendwann steckt das Ding halt ein auf das Dorf, in dem einer der Veranstalter irgendwie wohnt. Weil die da immer so irgendeinen witzigen Ort finden, wo das Ding dann einschlägt. Das war auch schon mal der Veranstaltungsort von der Konferenz und so. Ja, also, und dann stellt man sich schon die Frage, was soll der Scheiß? Wenn es von Anfang an so festgelegt ist.
Und es ist ja nicht so, als gäbe es nicht andere Lösungen. Du hattest ja da auch in deinem Artikel welche diskutiert.
Ja, ja, weil im Prinzip die Dinger bewegen sich mit der Grund, warum so ein Asteroid so unglaublich gefährlich ist, ist, dass er so schnell ist. Der hat wahnwitzig viel Energie. Also er hat eigentlich gar keine Energie. Also das ist ein Trümmerhaufen, der steht einfach bloß so im Weltraum. Aber wir wissen ja, dank Albert Einstein, alles ist relativ und relativ zur Erde bewegt er sich halt. Und alles, was sich relativ zur Erde bewegt, hat halt Energie, die man daran merkt, dass es böse ausgeht, wenn es auf einen draufklatscht. So ein Ding fliegt halt mit ziemlich hoher Geschwindigkeit und wenn das auf einen draufklatscht, dann tut es das mit irgendwie so 10, 15 Kilometern pro Sekunde oder sowas, teilweise noch mehr. Entsprechend kann man da sehr viel Energie freisetzen. Umgekehrt heißt das, wenn man ein sehr kleines Projektil hat, das man mit solchen Geschwindigkeiten auf den Asteroiden drauf jagt, hat auch dieses Projektil sehr viel Energie. Und ja, das ist halt eine Größenordnung. Also wenn man ein Projektil hat, das sich mit 2,6 Kilometern pro Sekunde bewegt, dann kann man das umrechnen, so die Masse, also die kinetische Energie von einem Kilo mit dieser Geschwindigkeit ist genauso groß wie ein Kilo TNT. Und wenn man dann so bei 10 Kilometern pro Sekunde ist, ist es entsprechend 16 Mal so viel. Und wenn man noch höhere Geschwindigkeiten hat, kann man entsprechend noch viel mehr Energie spielen. Und wenn man dann ein Projektil hat, das vielleicht ein paar Tonnen wiegt, kann man schon mit richtig viel Sprengkraft da spielen. Und dann kann man auch mal so einen Asteroiden, der doch relativ groß ist, also so 50, 100, 150 Meter, was genau die Größenordnung ist, um die es hier geht und was auch 99% aller Asteroiden sind, die auf die Erde draufknallen und gefährlich sein könnten, betrifft. Dass diese Asteroiden damit durchaus zerstört werden könnten, ganz ohne Atombombe und so, sondern einfach nur, indem man sich überlegt, wie man ein Projektil, das ein paar Tonnen wiegt, da drauf jagt. Wenn man so einen richtig großen Asteroiden zerlegen will, so die Größenordnung 150 Meter, da muss man etwas cleverer vorgehen, dann muss man ein kleines Projektil vorneweg schicken. Kann man einfach befestigen, indem man einfach so ein längeres Gestänge hat oder so, dass man schon mal einen kleineren Krater reingeschlagen hat, damit man etwas tiefer reinkommt in den Asteroiden, weil umso tiefer man reinkommt, umso tiefer ist der Punkt, in dem die Energie freigesetzt wird umso tiefer ist sozusagen die Explosion, die stattfindet, weil das ist das, was letzten Endes mehr oder weniger stattfindet, also so ein Asteroideneinschlag ist einfach wie eine Explosion. Und wenn das tiefer drinnen stattfindet, dann hat man eine viel größere Chance, so einen Asteroiden zu zerlegen. Und das kann man auch durchaus simulieren und berechnen. Und ja, das geht dann halt mit ein paar Tonnen, indem man einfach nur so dummes Material da reinjagt. Und das geht auch noch kurz bevor das auf der Erde ist. Also es reicht, oder es ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, so ein Ding überhaupt zu zerkleinern, auch wenn es dann noch auf die Erde draufstürzt, weil alles, was so kleiner als 20 Meter Durchmesser hat, wird auf der Erdoberfläche relativ wenig Schaden anrichten im Vergleich zu einem großen Brocken, weil man einfach das Schutzschild der Erdatmosphäre hat, das viel besser wirkt, wenn man sehr kleinen Asteroiden hat, als wenn man sehr großen hat.
Mhm. Also es geht gar nicht darum, den Asteroiden komplett abzulenken, sondern ihn, sag ich mal, in kleine Unterstücke aufzuteilen, mit denen man dann besser umgehen kann.
Ja, genau. Aber was halt auf der Konferenz diskutiert wurde und was immer nur so als Option vorgestellt wurde, war, den Asteroiden abzulenken. Und den irgendwie kaputt zu machen, wurde sogar eher als negativ dargestellt. Oh, da könnten ja Trümmer entstehen, hoho.
Ja, das ist der Ziel der Sache.
Ja, das ist der Zweck der Sache. Und okay. Die Trümmer, die dabei entstehen, sind halt im Allgemeinen auch schon ziemlich klein eigentlich. Ne? Wenn man sich, ich meine, es wurde ja gemacht, 2005 ist ja Deep Impact. War das 2005, dass sie eingeschlagen ist? Ich glaube, die wurde um die Zeit auch gestartet, ja, ich glaube. Gerade um die Zeit, als ein Film lief, der auch Deep Impact hieß, hat die NASA eine Sonde auf einem Kometen einstürzen lassen, die 300-400 Kilogramm wog und dann halt mal eben 150 Meter großen Krater gerissen hat. Und das sollte einem schon klar machen, okay, also man kann eigentlich mit ziemlich kleinem, also mit ziemlich wenig Gewicht richtig große Krater verursachen in so Dingern bei diesen Geschwindigkeiten. Und dann sollte es doch möglich sein, kleinere, also in Anführungszeichen kleinere Asteroiden, die halt für uns schon ziemlich gefährlich wären und die Mehrzahl aller Asteroiden darstellen, die für uns gefährlich werden könnten, dass man die mit solchen kleinen Geschossen ganz ohne Atombomben durchaus in sehr handliche Brocken zerlegen kann, die uns gar nicht mehr so gefährlich werden. Und das ist das Einzige, worauf man, das, also eines der sinnvollen Dinge, auf dem man auf der Konferenz hingewiesen hat, ist halt die andere Sache, dass man so einen Asteroiden natürlich erstmal überhaupt kennen muss, bevor man was dagegen unternehmen kann. Wäre schon hilfreich. Das war bei Chelyabinsk das große Problem.
Darf man sich nicht nur auf Amateure mit zu viel Tagesfreizeit verlassen?
Exakt, ja. Ich meine, man darf nicht vergessen, der erste interstellare Komet, der jemals entdeckt wurde, wurde von einem Amateur entdeckt. Und diese großen internationalen Programme zur Asteroidensuche und so sind zwar professionell, aber finden mit Instrumenten statt, die durchaus ambitionierten Amateurstatus haben. Das ist eigentlich alles zusammen ziemlich peinlich.
Ja.
Und es wäre halt ganz gut, wenn man wenigstens diese Asteroiden kennen würde.
Gut. Ja, das war doch jetzt eine sehr, sag ich mal, demonstrative Abschlussfolge. Also, sag ich mal, mit regulären Themen. Wir haben noch mal ein bisschen auf der ESA rumgehackt. Wir haben noch mal ein bisschen über SpaceX geredet. Ich denke, so kann man uns in guter Erinnerung behalten.
Denke ich auch. Ist natürlich noch nicht Schluss, weil eine Folge kommt noch.
Genau.
Mit uns beiden auf jeden Fall.
Ja.
Dann halt, wie gesagt, einmal noch richtig groß über Raketentriebwerke. Das wird noch kommen. Will ich mit Lutz zusammen machen. Und ja, meldet euch bei mir bitte. Zumindest wer will. Ich weiß ja nicht, ich bin pflegeleicht. Nächste Zeit wird es schwierig zu sagen, ich fahre los und suche mir irgendwo eine Pension in der Nähe. Aber das ist schon so mehr oder weniger so der Plan, dass ich sage, ich fahre mal irgendwo hin, was ich noch nicht kenne, weil, wie gesagt, ich habe von der Welt tatsächlich noch nicht viel gesehen. Auch von Deutschland noch nicht viel, gerade so vom Westen noch nicht. Und ja, ich hatte durchaus vorgehabt, 2020 mal halt auch mal durch Deutschland zu fahren und mal zu gucken, wo man mal Urlaub machen kann und mal ein paar Dinge zu sehen. Ich war noch nie im Ruhrpott zum Beispiel. Ich war auch noch nie ernsthaft in München oder so. Also halt irgendwie so, ja, dadurch, dass ich halt dadurch, dass wir aus dem Osten kommen, halt mehr oder weniger so hauptsächlich den Osten gesehen. Gut, ein bisschen runter Richtung Alpen, Richtung Österreich natürlich auch, aber ja.
Ja.
Mir fehlt viel.
Also Raumfahrt-Nerds im Ruhrpott oder München, bitte meldet euch. Ihr könnt es so sehen, der Countdown-Podcast online endet mehr oder weniger, aber dafür, wenn ihr es möchtet, kommt Frank zu euch nach Hause und macht für euch euren privaten Countdown-Podcast. Es braucht nicht viel, um ihn zum Reden zu bringen. Habt ihr jetzt die letzten 6 Jahre gesehen. Und ich bin ja auch noch da, mache ja auch noch meine anderen Projekte, bin auf Twitter noch unterwegs, werde natürlich auch weiter Raumfahrt verfolgen, so ist es nicht. Wir hatten auch schon...
Vielleicht können wir auch mal ein Hörertreffen auch mit dir mitmachen. Das wird sich sicherlich auch... Ich meine, es gibt ja auch in Berlin Hörer...
Habe ich gehört, dass dort Leute sind, die Podcasts hören. Das ist ganz spannend, ne?
Ja, ne? Ich habe mich auch schon mit anderen Leuten getroffen. Ich meine, ich komme ja aus Zeitz, was so im Süden von Sachsen-Anhalt ist. Und da ganz in der Nähe wohnt jemand. Natürlich auf dem Kongress habe ich mich mit Hörern ab und zu mal getroffen. Also so eine Handvoll waren es dann doch. Grüße gehen auch an den Mohl in Dresden, der mich ganz gut mit Bautze verköstigt hat.
Ja, ja.
Auf dem Kongress.
Also auch Sachspenden haben wir in den letzten Jahren gerne entgegengenommen.
Ja.
Ja, also wir sind nicht aus der Welt und Thema Raumfahrt wird auch noch weitergehen. Und einfach kräftig Golem lesen, da werdet ihr auch immer gut versorgt. Und ansonsten diesen Feed einfach abonniert lassen und dann werdet ihr ganz automatisch informiert, wenn es neue Sachen in diesem Kanal von Frank, Lutz oder mit wem du es dann auch immer machst, geben wird. Einfach nicht auf die Abonnieren klicken, dann macht ihr schon nichts falsch.
Ja, und es wird irgendwann nochmal ein Update geben.
Genau.
Wie das jetzt gelaufen ist, ne?
Ja, also irgendwas wird kommen. Genau können wir es noch nicht sagen. Auf jeden Fall wird es nicht mehr so regelmäßig sein wie in den letzten Jahren. Gut, dann war es auf jeden Fall jetzt für diese Folge. Die Abschlussfolge wird dann so ein paar Wochen kommen. Rechne mal mit so einem knappen Monat. 3-4 Wochen werden wir uns dafür jetzt Zeit lassen, um das vorzubereiten, aufzunehmen und zu schneiden. Und gerne könnt ihr auch zu dieser Folge Kommentare dalassen. Vielleicht können wir ja dann nochmal drauf eingehen. Wenn ihr generell noch was zu sagen habt, schreibt es uns auch gerne in die Kommentare oder auf Twitter, können wir dann auch in der Abschlussfolge nochmal drauf eingehen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Ja. Kurz nochmal die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse, ich will es nochmal sagen, ist frank@countdown-podcast.de.
Genau, findet ihr auch in den Shownotes.
Ja, und ansonsten Twitter tp-1024 oder frankwunderli13. Also wie wunderlich, plus mit 13 als CH.
Juti.
Okay.
Dann.
Na dann.
Habt noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.